Ein Hallo, ein herzliches Willkommen. Es geht los diese Woche, liebe Eishockey-Fans. Die 89. Eishockey-Weltmeisterschaft live aus der Schweiz und natürlich live bei uns bei Magenta TV und bei Magenta Sport. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr verfolgt das Ganze dann in den kommenden Tagen mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Darüber wollen wir reden. Wie viel Chancen für was hat das deutsche Team von Harry Kreis und wer stellt vielleicht auch die entsprechenden Ansprüche auf den ganz großen Wurf, auf dem WM-Titel? Wer folgt Team USA? Das alles werden wir besprechen in illustrer Runde heute. Und ich freue mich, dass wir heute massiv vergrößert haben. Zunächst mal herzlich willkommen an unsere beiden Dauergäste, an meine Dauergäste, an Rick Goldmann und Basti Schwede. Schön, dass ihr da seid.
Grüßinger.
Und rechts von mir, ich freue mich ganz besonders, live bei uns im Studio, Corby Nannholzer ist da. Corby, grüß dich.
Ja, servus, danke, dass ich da sein darf.
Gerade einen Meistertitel abgeräumt. Also wir haben ja heute einen Meisterspieler in unserer Runde. Corby, wir werden natürlich über all das auch noch quatschen, wollen aber zunächst mal einen weiteren Gast hinzunehmen. Der ist uns zugeschaltet und deshalb sagen wir einen schönen guten Abend an dieser Stelle an unseren neuen Magenta Sport Experten für die Eishockey-WM 2026, Mo Müller.
Hallo, danke schön.
Ja, schön, dass du dabei bist, also heute in der Sendung und dann eben auch uns ein bisschen begleiten wirst, unser Team vergrößern wirst in der Schweiz. Mo, ich glaube, für den Corby ist okay, wenn die erste Frage mal direkt rausgeht an unseren neuen Experten. Was hast du dir so ausgedacht? Also die Frage ist ja, wenn man zusagt, warum? Warum tust du dir das an, wollen wir wissen.
Vielleicht bereue ich es ja gleich, aber ich hoffe nicht. Bisher ist doch... Ich schaue die Show ja selber öfters und ist doch ein lustiges Format. Der Kontakt zu Magenta war schon länger da und da haben wir gedacht, das könnten wir doch eigentlich mal probieren.
Sehr gut und dementsprechend starten wir dann auch direkt am Freitag mit dir durch, wenn die deutsche Mannschaft gegen Finnland spielt. Das werden wir alles auch besprechen. Geht es dir erstmal grundsätzlich gut, Mo? Also Fitness, körperlich und alles, was man braucht, um dann auch bei einer Weltmeisterschaft im Expertenbereich zu bestehen?
Du siehst, er hat ja schon Bizeps.
Also mir geht's gut, ich bin körperlich fit, ich reise aber ohne Eishockeytasche an. Also falls du darauf hinaus willst.
Okay, gut. Haben wir das schon mal geklärt?
Ohne Tasche.
Alles klar, wunderbar. Lass uns auch gleich noch drüber quatschen, was, glaube ich, auch die ein oder anderen da draußen unbedingt wissen wollen, wie es vielleicht auch mit dir weitergeht. Bei Corby wissen wir, er hat offiziell gesagt, it's over. Aber Corby, mit einem Meistertitel, Glückwunsch nochmal. Ich habe das schon, als wir uns kurz ausgetauscht haben per WhatsApp, ich habe gesagt, du Late Bloomer, better late than never, oder?
Ja, so kann ich das sehr gerne unterschreiben. Also vielen Dank. Das ist natürlich eine Riesensache für mich persönlich und auch für die Mannschaft in Graz und die ganze Organisation. Mhm. Wer es ein bisschen verfolgt hat, die letzten zwei Jahre oder auch die Organisation davor, ich glaube, Basti, du kennst dich ein bisschen besser auch noch in Österreich aus. Die 99ers waren eigentlich ganz unten in der Tabelle vor zwei Jahren oder die letzten Jahre auch. Ich glaube, es ist ein Jahr mit 15 Punkten Rückstand auf die Pre-Playoffs letzter geworden. Und das ist schon so ein bisschen eine Cinderella-Story, glaube ich. Und mich freut es unglaublich für die Menschen dort. Die Fans, man hat es gesehen, bei der Meisterfeier waren, glaube ich, ein bisschen über 7.000 Leute da am Hauptplatz. Und cool. Der Präsident hat da richtig was auf die Beine gestellt. Alle zusammen was bewegt und über zwei Jahre gewachsen. Und mit dem krönenden Ende jetzt für mich persönlich. Und ich hoffe, dass der Verein und die Stadt natürlich genauso weitermacht.
Guck mal, wir sehen da auch die Feierbilder. Wie lange hat es gedauert? Die Feierei und alles, was dazu kam?
Das war ja nur ein kleiner Teil. Also Mittwoch haben wir gewonnen und ich glaube dann...
Und eben hat er aufgehört.
Ja, nee, nicht ganz. Eine Woche später sind wir aus Ibiza zurückgekommen, am Mittwoch dann, also genau eine Woche später. Und dazwischendrin war nicht viel schlafen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen geschädigt. Die war nach dem dritten Tag mal komplett weg. Also war ein Klassiker. Aber... Ja, es war schon intensiv, auf jeden Fall die Feierei, aber ich glaube auch irgendwo verdient und zurecht.
Corby, was hat sich dann da bei euch entwickelt? Ihr seid mit den perfekten Playoffs durch, ihr habt alle Serien 4-0 gewonnen.
Ja, ich glaube, dass das einfach, also im ersten Jahr haben wir schon gemerkt, ich habe auch damals unterschrieben, oder wo ich unterschrieben habe für zwei Jahre, direkt gesagt, ich will zwei Jahre, weil ich auch in der Zeit in Mannheim gemerkt habe, das eine Jahr, da hat man glaube ich 15 oder 16 neue, in Graz waren es im ersten Jahr 18, glaube ich, oder 17 neue. Und ich dann in Gesprächen auch gesagt habe, du, ich im ersten Jahr werden wir sehen, in welche Richtung es geht, wo passt nicht, wo muss nachschrauben. Und im zweiten Jahr will ich unbedingt dabei sein, weil dann geht es meistens in die Richtung, die du dann wirklich erreichen willst. Im ersten Jahr hat man natürlich auch gern gewonnen, da sind wir aber auch durch viele Täler gegangen, du hast auch richtig diese Growing Pains gehabt. Und im zweiten Jahr, man muss ja dazu sagen, wir haben im Oktober eine Trainerentlassung gehabt. Da waren wir 3 Punkte, glaube ich, oder 4 Punkte hinter dem ersten. Haben zu dem Zeitpunkt 3 Spiele in der regulären Zeit verloren. Und da hat eben der Präsident dann entschieden, er hat ein schlechtes Bauchgefühl und übernimmt jetzt die volle Verantwortung und wechselt den Trainer. Und ja, das, ich glaube, wir hatten da intern ein paar Meetings, wo wir darüber geredet haben, hey, da hat jetzt jemand seinen Job verloren. Das ist auch unsere Verantwortung als Mannschaft. Mhm. Der Dan Lacroix kam dann rein und hat eigentlich eine intakte Mannschaft übernommen. Das muss man auch sagen, der Harry Lange hat einen sehr guten Job gemacht. Es hat halt einfach, wie gesagt, beim Präsidenten so nicht gepasst und er hat gemeint, er will da was verändern. Und der Dan hat einfach ja, die richtigen Details Wert gelegt und damals dann richtig entwickelt. Also wir haben mal 12 Spiele in Folge in den Playoffs gewonnen, wie du sagst, ja. 16 mit Playoffs, bevor es losging. Und ich habe letztes Mal eine Statistik gesehen von den also wir haben 60 Spiele in der ganzen Saison gehabt, 12 Playoffs, 48 in der Hauptrunde und ich glaube, davon haben wir 47 gewonnen. Also es hat sich schon ein bisschen angekündigt und wir sind da relativ...
Tolle Bilder von dir übrigens.
Ne? Relativ geil durchmarschiert. Also wir hatten auch mit vielen Widerständen zu kämpfen in der Saison, auch in den Playoffs. Unser 1A-Torwart hat sich verletzt. Ich war im Halbfinale die ganze Serie draußen. Wir haben immer wieder Wechsel gehabt in der Line-Up. Aber dort ist nie ein Leistungsabfall. Die Mannschaft war wie eine Maschine, das muss man wirklich so sagen. Und es hat unglaublich Spaß gemacht, damit jeden Tag in die Kabine zu kommen. Und ja, am Ende haben wir uns einfach belohnt und
mega.
Geile Truppe.
Wenn man die Geschichte des Grazer Eishockeys kennt, die ist auch gar nicht so einfach. Das waren immer sehr viele Tragödien eigentlich dabei. Im alten Bunker, das Stadion wurde ja umgebaut, ist mittlerweile echt ein cooles Stadion geworden. Ja. Das war früher noch ganz anders und man hat da schon immer versucht, mit relativ viel Geld irgendwann Erfolge zu holen und das hat irgendwie nie geklappt. Deswegen finde ich schon geil, diese Geschichte von Graz, dass man jetzt zum ersten Mal da Meister wird. Und ich finde es ja auch cool, dass du schon da, man hat dich sicher auch als Führungspersönlichkeit geholt. Der Philipp Binter ist da. Ja. Der sportliche Leiter mit diesem Nachdruck, dass man dich da auch einbindet und sagt, du, wie stellst du dir das vor, oder?
Ja, das war ja auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich eigentlich hingegangen bin. Ich bin ja damals aus Mannheim dann weg und hatte vorher schon so die Richtung im Kopf, dass ich eventuell nach Österreich will, oder in dem Fall in die Liga halt in Österreich, hatte da kurz Kontakt auch mit Bozen. Dann kam über 3 Ecken der Kontakt nach Graz. Und da ich mit dem Harry Lange, seinem Bruder, auch in Düsseldorf gespielt habe, damals in meiner Zeit sind die Ecken ja immer relativ kurz dann in deutschen Eishockey, im Eishockey speziell. Hab dann mit Harry telefoniert, der hat mir so ein bisschen vorgestellt. Dann kam der Kontakt zum FIPO. Und dann war mir das innerhalb von den 2 Telefonaten eigentlich klar, das ist genau das, was ich will. Also was aufbauen, in Richtung gehen, wo du erfolgreich sein willst. Ich wollte jetzt nicht nur einfach mitspielen, sondern klar, der Titel war das Ziel und das wurde auch öffentlich kommuniziert vom Präsidenten und auch allgemein sehr offensiv. Und das war, wie gesagt, einfach genau das, meine Erfahrung weitergeben, mithelfen, was aufzubauen, Führungsrolle natürlich. Und ja, dass es natürlich so läuft, ist für mich wirklich ein Traum gewesen. Und mich freut es einfach nochmal unglaublich für die Region da, weil ich habe 2 unglaublich coole Jahre da gehabt. Ich habe immer, ja, wird für immer in meinem Leben sein.
Ist auch eine coole Stadt gerade.
Völlig unterschätzte Stadt
eigentlich. Ja, absolut. Absolut. Ich musste selber, also wir waren damals mit den Adlern bei der Steiermark Trophy dabei. Die Haie waren auch dabei, der Mo wird es auch wissen. Und da bist du ja nur im Hotel, fährst ins Stadion, trainierst, spielst und dann fährst du wieder heim und sagst, ja, die Halle ist okay, war alles gut. Stadt war cool, aber hast auch nicht so viel gesehen. Aber ich habe dann mal gegoogelt, 2 größte Stadt in Österreich, viel Kultur, also wirklich...
ja, auch jung, war, ne?
Ja, also Universitätsstadt. Ja. Und wirklich mega. Und du hast auch in der Halle gemerkt, ich glaube, die letzten, inklusive Playoffs, auch 8, 9 Spiele waren alle ausverkauft. Es ist ein kleineres Stadion mit 4.000 Leuten ungefähr, was reingeht. Aber da war eine Stimmung, weil es so steil ist. Und die haben auch ein bisschen so wie der Settle Dome in Calgary, das ist so ein hängendes Dach, so durchgebogen. Und da war Bombenstimmung, also war richtig geil und hat voll Bock gemacht. Und ja, wie gesagt, mich freut es unglaublich für die Leute. Und
das Hooters ist auch gleich um die Ecke.
Gibt's das noch? Cool.
Yeah. Das heißt jetzt nicht mehr Hooters, sondern Heinz, glaube ich. Aber auch immer noch Burger und Sportsbar.
Ja, aber cool. Was für ein Ende. Und weil du gerade Dan Lacroix, den Trainer, auch angesprochen hast, der hat, glaube ich, kam heute raus verlängert, weil auch die Gerüchte leicht aufkamen, dass er möglicherweise nach Berlin geht. Gab es eine News. Also das ist dann nicht der Fall, sondern er bleibt eben in Graz. Lass uns, weil du auch gerade den Mo angesprochen hast, ihn direkt mit reinnehmen. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist mit Graz, aber grundsätzlich, Mo, wie nimmst du das wahr, dass der Jungspund sich hier noch einen Titel gegriffen hat?
Ach, mich freut es brutal für den Corby. ich denke, wir hatten ja also bis zu dem Moment jetzt eine ähnliche Geschichte. Mhm. Und mich freut es brutal, dass er sich da am Ende jetzt so belohnen konnte in Graz. Und wir sind ja immer im Kontakt gewesen, haben jetzt vor den Playoffs das letzte Mal gesprochen und dann jetzt im Zuge der Meisterfeier nur geschrieben. Mich freut es auch über die ganze Karriere.
Ja, vielen Dank, Mo. Weißt du, also ich wünsche dir auch noch unbedingt, ich weiß jetzt nicht, ob du weiter spielst, aber ich habe die Saison natürlich in Köln auch verfolgt und wie wir geredet haben und das gesehen habe, wie ihr gespielt habt unter der Saison, habe ich es dir gewünscht. Das hat natürlich jetzt nicht geklappt, da weißt du selber, wie schwer das ist zu gewinnen. Mhm. Aber wenn du weiter spielst, natürlich weißt du, dass ich es dir von ganzem Herzen wünschen würde.
Danke.
Ja, bringen wir den Elefanten vielleicht kurz raus hier aus dem Studio, Mo. Was kannst du uns sagen, wie weit sind deine Überlegungen? Ich glaube, es interessiert enorm viele Eishockey-Fans, vermutlich in ganz Deutschland, nicht nur in Köln. Wie sind deine Gedanken gerade zu dem, was Corby angeschnitten hat? Geht's weiter? Hast du ganz andere Ideen? Wie ist gerade der Stand der Dinge?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die letzten Wochen und Tage so ein bisschen Wechselbad der Gefühle war und immer noch bin. Also loszulassen fällt mir sehr schwer, merke ich. Ich merke einfach, wie sehr ich mit dem Herzen da verwachsen bin mit der ganzen Sache. Ich hatte ja im Vorfeld jetzt an das Gespräch eben den Holzi gefragt, wie es ihm damit geht, aufzuhören. Er sagte, kein Problem. Jetzt hat er auch diesen grünen Abschluss gehabt. Vielleicht wäre das dann bei mir auch anders, als sich es jetzt anfühlt. Jetzt gerade fühlt es sich schwer loszulassen. Auf der anderen Seite muss ich auch für mich schauen, habe ich nochmal die mentale und körperliche Kraft nochmal neu anzugreifen. Und auf der anderen Seite höre ich mir natürlich auch Alternativen an, was könnte man sonst noch machen. Und die paar Tage habe ich mir jetzt erbeten bei den Haien. Aber ich werde jetzt zeitnah eine Entscheidung treffen. Und dann werden auch die vielen Fragen aufhören und dann gibt es Klarheit für alle.
Okay, gut.
Du hast gute Berater an deiner Seite in den nächsten zwei Wochen.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir das ja dann nochmal tät-à-tät klären, aber ist erstmal angekommen.
Ihr seid schuld.
Okay. Aber wo? Erklär mal ganz kurz. Du hast gerade gesagt, es fällt dir schwer. Was ist für dich das Schwere, da loszulassen? Ist es, weil du vielleicht auch an dieser Meisterschaft hängst oder gibt es noch irgendwas anderes, das dich antreibt oder ist das einfach das Gefühl, dass dein Leben immer Eishockey war? Also was genau ist es? Kannst du es beschreiben?
Wahrscheinlich ein bisschen von allem. Ich bin im Jahr gefragt worden, dass ob wir, wenn wir dann Meister werden würden, dann würde ich ja sicher aufhören. Und das konnte ich für mich auch gar nicht so sicher bejahen. Mhm. Weil ich dann gedacht habe, okay, die Haie spielen Champions League. Das war dann auch wieder ein verlockender Gedanke, dass ich gesagt habe, nochmal international mit den Haien. Nicht nur das, es ist mit Sicherheit auch so das, was ich noch jage in meiner Karriere. Das noch nicht geschafft zu haben, das ist mit Sicherheit auch ein Grund. Und auf der anderen Seite bin ich so eng verschmolzen, das bin und war ja ich die letzten Jahre, das so ganz loszulassen. Ich meine, da ist ja jeder anders. Im einen fällt es etwas leichter. Ich muss sagen, das ist gar nicht so leicht. Also mir fällt es auf jeden Fall nicht so leicht.
Spannend. Der Mo ist noch nicht fertig, oder Corby?
Nee, ich kann es voll nachvollziehen, weil die Momente hatte ich ja auch unter der Saison, dass du so immer wieder ins Grübeln. Ich habe auch immer mal wieder den Gedanken, ja, Mann, das sind auch in den Playoffs und so weiter. Playoff macht ja einfach Spaß. Also das muss man einfach sagen. Das ist ja die ganze Zeit.
Und Kabine macht natürlich auch
ja,
Spaß.
Ja, natürlich. Das ist auch sowas, wo ja auch jeder sagt, der aufhört. Der Sport selber wird dir weniger fehlen, aber das tägliche in der Kabine 100%. Also da werde ich mich auch noch umschauen, weil jetzt fühlt es sich gerade noch so an, so ja, im August treffen wir uns ja dann wieder und dann schon mal, weil ich weiß, dass ich jetzt erstmal natürlich vom Sommertraining her nicht mehr den höchsten Druck habe jetzt. Ich werde schon weiter trainieren, weil das muss ich einfach, ist mir auch bewusst. Aber ich kann das zu 100% nachvollziehen, weil ich einfach auch so Phasen hatte, wo du dann überlegst, spielst du dann doch mal weiter, dann hast du aber wieder ein Spiel dabei, wo du sagst, boah, nee, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Und,
oder die Busfahrt dahin.
Ja, oder, ja, genau das. Und dann kriegst du auf den Sack und dann beim Zurückfahren noch schlimmer. Nee, aber ich kann das 100% nachvollziehen. Wenn du so lange dabei bist und eigentlich auf so einem Level immer gespielt hast, das loszulassen ist schwer. Ich muss für mich auch sagen, ich habe die letzten zwei Jahre eigentlich Telefonate geführt, wo ich gesagt habe, mit Jungs, mit denen ich zusammengespielt habe, die aufgehört haben, mit Leuten, die mir nahestehen, aber auch gefragt einfach, wann weiß er einfach, wann es soweit ist. Und alle gesagt, du, das kommt einfach, irgendwann merkst du es. Und bei mir hat sich es einfach entwickelt über die Saison, dass ich gesagt habe, ich glaube, es wäre ein guter Zeitpunkt. Und ich habe es ja vor dem Playoff schon kommuniziert, innerhalb der Mannschaft, dass ich aufhören werde. Und auch mit dem Hintergedanken, dass vielleicht noch innerhalb der Mannschaft das macht. Wenn vielleicht jeder sagt, boah, es wäre eine unglaublich coole Geschichte, wenn wir da am Ende das gewinnen und der dann aufhört mit dem Titel nach 20 Jahren probieren. Aber ab dem Zeitpunkt war auch so ein bisschen so ein Stein vom Herzen gefallen und gesagt, okay, ich kann mich jetzt voll darauf konzentrieren, Eishockey zu spielen. Ja. Und egal was ist, muss mich hier vom Eis tragen, muss mir beide Beine brechen so ungefähr, sonst werde ich weiterspielen in den Playoffs. Und das dann jetzt zu schaffen, ja, ich glaube, wenn wir es jetzt nicht gewonnen hätten, wäre auch fein gewesen für mich. Also so weit war ich schon. Aber der Titel war jetzt für mich, also bei mir ist jetzt emotional, ich bin bereit fürs Nächste und ich freue mich drauf. Wird noch Momente geben, wo ich sage, ja, wäre schon noch mal geil, aber schauen wir mal, was kommt.
Also verstehe ich total, aber egal, was auch noch kommt, vielleicht auch noch beim Mo, ich glaube, dass ihr beide großartige Karrieren habt und hattet, das müssen wir nicht länger diskutieren, das liegt auf der Hand und auch in Schwarz-Weiß gedruckt. Aber weil du es gerade angesprochen hast, Corby, vielleicht ja auch mit dem Gedanken zu sagen, okay, ich schließe ab, weil ich auch schon eine Idee habe, was kommt. Und es ist ja heute auch vermeldet worden, also öffentlich geworden, dass du beim Deutschen Eishockeybund ein bisschen was tun wirst als Berater, Teammanager, U20. Und was steckt drin? Kannst du uns ein bisschen ein Update geben, was deine neue Aufgabe direkt kurz nach der Karriere schon sein wird, in Schwarz-Rot-Gold, wenn man so will?
Ja, also ich hatte schon ein bisschen länger Kontakt mit dem Karl Schwarzenbrunner, der sich um die Trainerausbildung auch kümmert. Und natürlich auch mit dem Kühni, der Kontakt ist ja auch nie abgebrochen.
Dadurch, du hast auch mal immer eine Trainerausbildung schon gemacht, ne? So ein paar Scheine, oder?
Einen C-Schein habe ich gemacht, okay. Vor 2 Jahren, letztes Jahr abgeschlossen mit der Videolehrprobe dann. Mhm. Und dieses Jahr war ich eigentlich für einen B-Schein angemeldet. Dann kam das Finale dazwischen und die Feierreihe, Entschuldigung. Ja. Aber eigentlich hauptsächlich das Finale.
Gut, das ist eine Kindersendung.
Nein, das feiert natürlich. Und habe das aber mit Karl offen besprochen gehabt. Er meinte, jetzt schauen wir einfach mal, wie es läuft und dann sehen wir es ja. Mhm. Da bin ich auch sehr dankbar, dass er da sehr kulant war in der Hinsicht. Jetzt mache ich es halt nächstes Jahr, den B-Schein dann. Und das waren so die ersten Gespräche und dann hat sich das in eine Richtung entwickelt, wo man gesagt hat, ja, wir würden gerne jemanden dazu holen, zur U20 auch, als Unterstützung. Und sie könnten sich mich da ganz gut vorstellen. Und für mich war das auch, das war das Gleiche wie als Spieler. Ich mache eigentlich nur Sachen, von denen ich 100% überzeugt bin. Und wo ich dann auch merke, bei den ersten Gesprächen, da ist was, da kitzelt was. Und so wie es in Graz war. Und dann kam eben so die Richtung, wo ich gesagt habe, hey, was wäre genau meine Aufgabe? Dann haben sie es mir so ein bisschen geschildert. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich sofort gemerkt, ja, das wäre eigentlich richtig cool. Also das würde mir richtig gefallen, zu 20 dazu. U20 AWM natürlich in Kanada wäre ein Riesending oder ist jetzt ein Riesending. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tobi. Ich habe mit ihm auch schon länger telefoniert. Ich freue mich auf die Spieler, den ganzen Staff, auch wieder ein paar bekannte Gesichter zu sehen in der Nationalmannschaft. Und ich versuche, meinen Input zu geben, so gut wie es geht. Es wird schon eine Rolle sein, die größer ist jetzt als nur daneben stehen.
Also direkt dran am Team, ne?
Absolut, ja. Also ich werde auch hinter der Bande sein oder an der Bank. Wir werden da auch in Abstimmung dann so sprechen, wie wir spielen wollen. Kaderentscheidungen, überall welche involviert sein. Und dann schauen wir, in welche Richtung es geht. Wie gesagt, ich freue mich extrem drauf, weil es eine brutal große Chance ist, wo ich auch sehr dankbar drüber bin, dass der Kühni und der ganze Verband mir die Möglichkeit gibt, direkt den Übergang zu machen als Anfänger in dem Sinne im Trainergeschäft. Und ja, es wird sehr, sehr cool, glaube ich.
Ja, aber auf jeden Fall mit einer Menge Know-how. Mo, warum ist vielleicht der Corby ein guter Mann, um dann auch im U20-Bereich das weiterzugeben, was er an Erfahrung und in seiner Karriere angehäuft hat? Wir sehen ja auch gerade hier nochmal ein paar Bilder von euch, auch im Kreise der Nationalmannschaft. Du weißt ja, was in ihm steckt und warum er vielleicht prädestiniert dafür sein könnte.
Ich freue mich sehr, dass der Corby da direkt beim Verband Anschluss gefunden hat und er hat sich jetzt gerade bedankt für die Chance. Ich würde eher sagen, dass auch der Verband dankbar sein muss, direkt so jemanden an sich binden zu können. Also jeder, der die Chance hätte, den Corby in seine Organisation zu bringen, der sollte das eigentlich tun. Corby, ich meine, wir kennen uns von sehr früh an, haben viele, viele Spiele zusammen gespielt und auch bei der Nationalmannschaft eine Kultur aufgebaut zusammen, würde ich sagen. Als, ja, vielleicht mit noch ein paar anderen so als Leadership Group dort so ein bisschen eine Richtung vorgegeben. Und dann spürt man doch sehr schnell, aus welchem Holz jemand geschnitzt ist. Und der Corby steht für etwas. Der ist meinungsstark, aber auch reflektiert und hat alles erlebt. Hat von Russland, NHL, Deutschland, Österreich, hat so viel gesehen. Und ich glaube, wenn so jemand in die Kabine kommt zu den Jungs, dann ist er Und das sagen die Kinder so gerne, der hat Aura. Ich würde sagen, der
Plus
hat
Aura.
Viel Aura.
Ja, viel Plus ja. Aura.
Aber das ist schon wirklich gut. Ich finde es auch wichtig, dass du
Spieler,
ja, ehemalige, die Nationalmannschaft kennen, ja. Die wie der Corby, du bist da auch immer gekommen, wenn es möglich war, die halt auch dieses sich total identifizieren mit der deutschen Nationalmannschaft, dass das auch weitergegeben wird. Also was Besseres kann ja wirklich nicht passieren.
Nee, ich finde ganz einen wichtigen Aspekt, was tatsächlich der Mo gesagt hat. Es gibt ganz wenige Spieler, die so viele Länderspieler auch gesehen haben und da auch wirklich gespielt haben. Und du kriegst natürlich was mit, weil der Corby natürlich jemand ist, der reflektiert durchs Leben geht, im Eishockey sich das anschaut, das wo viel interessiert, was auch hinter den Kulissen läuft. Wir haben da auch drüber gesprochen. Und das ist natürlich schon interessant, weil ich glaube, wo das deutsche Eishockey schon ein bisschen kränkelt immer noch, ist einfach in der Entwicklung grundsätzlich, ist es im Nachwuchs, ist, dass wir mehr Spieler haben, dass wir noch mehr Qualität rausbringen, dass wir auch mehr Quantität rausbringen. Und ich glaube, da ist natürlich so ein zusätzliches Auge, das viel gesehen hat, unheimlich wichtig und kann wichtig sein.
Wollen wir vielleicht dann auch den Turnaround direkt packen Richtung deutsche Eishockey-Nationalmannschaft und zur Aktualität, weil ich glaube, das können wir eigentlich sehr gut aufnehmen, was ihr schon so ein bisschen jetzt alle skizziert habt, weil das sind auch so Wörter, die jetzt im Umfeld und im Vorfeld des Turniers 2026 gefallen sind. Identität, Tugenden, auch Mo Seider hat das gestern nochmal im Interview nach dem Spiel, nach der Niederlage im letzten Vorbereitungsspiel gegen Team USA gesagt. Ja, wir sind so ein bisschen vom Weg abgekommen und wir müssen wieder auf diesen Weg zurückkommen. Und deshalb will ich auch dabei sein, um das natürlich auch weiter so ein bisschen mit anzustoßen. Das sind so plakative Schlagwörter für jemanden da draußen, der das alles gar nicht vielleicht jetzt in den letzten Jahren so verfolgt hat. Was steckt drin? Vielleicht von jedem mal so ein Statement dazu. Was ist genau gemeint mit Tugenden und mit Identität?
Also ich glaube, wenn ich jetzt drauf schaue, nehme nur die letzten beiden Turniere her, Olympia und auch die WM 2025, wo nicht alles schlecht war, aber war für mich ein roter Faden, dass man zu viel vielleicht spielerisch lösen wollte. Das ist eigentlich auch das, so wie wir es runterbrochen haben, auf den Satz, also ich zumindest auf beide Turniere. Und ich glaube, du hast inzwischen eine Mannschaft, die Spielqualität hat, spielerisch was zu lösen. Du brauchst aber, um der Mannschaft den spielerischen Raum zu geben, trotzdem die gewissen Grundtugenden. Das ist der Kampf für mich, das ist der Zweikampf. Mhm. Das ist letztendlich die Art und Weise, wie du als deutsche Mannschaft Eishockey smart auch spielst und unterscheidest, gegen welche Nation es geht. Und vielleicht hat da dieses Spiel mit der Scheibe war an manchen Stellen nicht so smart, an manchen Stellen. Und vielleicht war es auch so, dass von den Rollen her dieser Charaktereinsatz auf dem Eis ein Ticken zu kurz gekommen ist. Und ich glaube, das wird sich mit dieser Mannschaft ein bisschen relativieren.
Ja, ist interessant. Mo, was würdest du sagen? Vor allem auch als Spieler, der natürlich auch die letzten Jahre immer miterlebt hat, auch die wichtigen großen Erfolge mit den Silbermedaillen selbstverständlich?
Ich verstehe, was Goldi sagt. Ich sehe es vielleicht einen Tick anders. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich glaube, dass das Eishockey sehr lange sehr komplex behaftet war, das Deutsche. Und eigentlich hat der Markus Sturm uns erst den Glauben an uns selber zurückgegeben. Und diese Eigenschaften, über die wir gerade gesprochen haben, harte Arbeit, Wille, Einsatz, Mut, Glaube, ich finde, darüber darf man gar nicht sprechen, ob die da sind oder nicht. Was man jetzt schon sieht, ist, dass die nächste Generation, und davon meine ich jetzt nicht nur die Deutschen bei der deutschen Nationalmannschaft, eine etwas andere Generation ist als vielleicht noch Holzi und meine. Das ist etwas spielverliebter, etwas kreativer, vielleicht etwas leichter vom Gemüt. Da fehlt mit Sicherheit das, was Herr Goldi gerade gesagt hat. Aber ich glaube, dass wir schon als deutsche Nationalmannschaft über die Jahre den Glauben und den Mut gewonnen haben, mit der Scheibe zu spielen. Und ich glaube, dass die Deutschen besser sind, als sie denken. Sie glauben noch nicht selber immer dran. Und das fängt in der Liga für mich an, dass deutsche Spieler, meine erste WM war 2009, da haben wir gar keine 10 Spieler fürs Powerplay gefunden. Das ist kein Spaß. Wer spielt denn im Verein Powerplay? Und das war ja leider nur eine Handvoll und der Rest wurde dann zusammengeschustert. Das hat sich entwickelt, das ist besser geworden. Ich habe ein bisschen Sorge davor, dass man den Schritt zu stark zurückgeht und sagt, man überlässt dem Gegner das Spiel mit der Scheibe, weil ich glaube, dass die Deutschen besser sind, als sie denken.
Ich glaube, ich verstehe das auch, was der Mo sagt. Ich glaube aber gar nicht, dass das so ist, was der Rick gemeint hat, sondern dass man das eine mit dem anderen vereint, glaube ich, wieder. Und vielleicht kam das so ein bisschen abhanden, dass man eben, wie der Rick auch sagt, dass es nur noch spielerisch gelöst werden wollte, dass man dann aber vergessen hat, vielleicht auch hart Körper zu spielen. Und da sprechen wir gar nicht von den harten Checks auch immer wieder. Wir versuchen das ja seit Jahren auch zu erklären, sondern dieses harte Körperspiel hat auch damit was zu tun, wie nah bist du am Gegenspieler dran, wie fährst du einen Zweikampf, bist du schneller hinten an der Bande. Solche Sachen, dass du, und das, da gebe ich Mo dann auch wieder recht, dass du vielleicht gar nicht denkst, dass du so gut bist. Aber genau das ist es. Bist du als Erster am Puck, nimmst du auch mal diesen Check, um trotzdem Play zu machen. Das ist jetzt auch gar nicht pauschalisiert, aber das sind so Kleinigkeiten, wo ich auch sage, vielleicht ist das in den letzten Turnieren ein bisschen abhanden gekommen. Aber ich gehe auch mit Mo und wahrscheinlich auch mit dem Corby, dass wir wirklich zurückgehen müssen in dieses 2018, als der Sturmi eben übernommen hat, dass da einfach eine ganz andere Kultur plötzlich implementiert wurde in die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, dass man plötzlich gewusst hat, hey, wir sind gar nicht so schlecht und wir können auch gewinnen. Und ich glaube, das war vom Sturmi einfach inhaltlich das vielleicht Wichtigste, dass er der Mannschaft einen Glauben gegeben hat, dass sie international gewinnen kann.
Ja, Corby, du vielleicht auch nochmal mit einem Statement diesen Punkt betreffend, weil da können wir, glaube ich, auch den Kader gehen und uns der Aktualität widmen. Aber auch so aus deiner Erfahrung heraus, was jetzt auch Rick gesagt hat oder Mo, Basti hat es auch nochmal zusammengefasst, ist ja so eine Mixtur. Würdest du auch da d'accord gehen?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Es ist schon so ein bisschen so ein Mischding von allem. Jetzt, ich glaube, wie der Mo gesagt hat, wie du gesagt hast, wir haben jetzt mittlerweile Spieler und auch die Qualität, die wir früher an meiner Anfangszeit Nationalmannschaft auch nicht hatten. Einfach wir können das Tempo mitgehen mit allen Nationen, wir können spielerisch Lösungen finden. Das hat der Sturmi reingebracht, das hat der Toni Söderholm dann nochmal ein bisschen verfeinert, auch das spielerische Element mit reingebracht. Mhm. Aber wir brauchen uns vor niemandem verstecken. Und ich sehe das auch, klar, Körperspiel und alles schön und gut, aber ich glaube, dass das sich auch ein bisschen gewandelt hat. Wie wir spielen müssen, um erfolgreich zu sein, ist einfach dieses eklige immer im Gesicht sein vom Gegner, beim Vorcheck. Du brauchst nicht die Leute durch die Bande hier brennen. Auf dem großen Eis sowieso fast nicht mehr möglich. Bei der Schnelligkeit von Sport, wie er heutzutage ist. Aber wenn du immer einen guten Schläger hast beim Vorcheck, dann gewinnst du Scheiben, dann ist das eklig für den Gegner, egal gegen wen du spielst. Es kann Quinn Hughes sein, es kann Kel Makar sein, egal wer da steht. Wenn du bei dem beim Vorcheck immer mit dem Schläger an der Scheibe bist, dann wird er die Scheibe auch mal geben. Natürlich kann der brutal gut Schlittschuh laufen, aber wir können da auch mitlaufen mittlerweile. Und wenn du da clever bist und durch solche kleinen Details den Gegner ärgerst und immer wieder frustriert, man hat es jetzt bei der U18 gesehen, ich habe mir das Spiel heute nochmal angeschaut, gegen die Tschechen zum Beispiel, die davor, glaube ich, gegen USA und Schweden, glaube ich, gewonnen haben oder so. Kann das sein in der Gruppe?
Gegen Schweden nicht. Und gegen USA auch nicht. USA war das 2-11.
Ja, wir haben nicht die Deutschen, sondern die Tschechen.
Die Tschechen
haben, glaube ich, die ersten zwei Spiele gewonnen und gegen Deutschland dann in der Verlängerung verloren. Und da hast du richtig gesehen, über die 60 Minuten, wenn wir marschieren und wenn wir da eklig sind im Vorcheck, unangenehm in der defensiven Zone, das ist auch, wie gesagt, du musst die Leute nicht hier in die Bande brennen, sondern da, wenn du einen guten Schläger hast, immer in der Position bist, dann ärgerst du den Gegner, egal auf welchem Level der denkt, dass er ist. Und dann können wir technisch und läuferisch definitiv vorne was machen, das dem Gegner extrem wehtut. Und auch in Überzahl mittlerweile Qualität, wo du sagst, wenn du eine Überzahl hast, da kannst du was kreieren und musst nicht darauf hoffen, dass vielleicht mal einer reinfällt. Oder im schlimmsten Fall kassierst du noch hinten eins. Sondern das ist wirklich so, dass wir da das Momentum auf unsere Seite ziehen können. Und ich glaube, da müssen wir drauf aufbauen und wieder zurück auch, dass man dieses, ja, in Englisch sagt man relentless Hockey spielen, dass du immer wieder kommst und der Gegner eigentlich keine Zeit dazu verschnaufen und einfach das Tempo hochhalten und unser Ding dann durchspielen und mit dieser Leidenschaft und der Bereitschaft einfach zu spielen, alles zu geben fürs Land.
Obwohl wir auch sagen müssen, vielleicht sind wir damit bei der absoluten Aktualität von gestern, als wir das letzte Spiel Vorbereitung gegen Team USA gesehen haben. Da war auch das Thema Geschwindigkeit vielleicht ein Punkt. Powerplay kommen wir auch gleich zu, beziehungsweise Special Teams. Aber vielleicht können wir einmal allen zu Hause und natürlich unseren Zuschauern und Zuschauerinnen einmal mit auf die Reise geben, was denn der Bundestrainer mit seinem Staff sich jetzt am Ende ausgedacht hat. Ist ja dann heute nochmal aktuell geworden. Gestern das letzte Spiel, also am Sonntag in Mannheim die Niederlage gegen USA. Und jetzt steht es dann auch fest. So geht's Richtung Schweiz. Das ist das Line-up. Und natürlich hat noch sich ein bisschen was verändert. Allein durch die Tatsache, dass ja jetzt spät auch noch die Meisterbären von den Eisbären in Berlin hinzukam mit Jonas Stettmer, obwohl der jetzt mittlerweile auch schon wieder ein Ingolstädter geworden ist. Und selbstverständlich dann in der Defensive mit Kai Wissmann und Erik Mick. Und in der Offensive kamen dann noch hinzu Andi Eder, Manuel Wiederer und wen haben wir noch?
Freddy Tiffels.
Und Freddy Tiffels, selbstverständlich, genau.
Weil wir beim Vorcheck oder beim unangenehmen Spiel
so.
Ja. Aber schaut uns auch gerne zu, der Freddy.
Ja,
haben wir ja. Grüße. Naja, es kommt darauf an, ob du das Richtige sagst oder nicht.
Genau, also das nächste Interview kannst du dich drauf freuen mit Freddy bei der WM.
Er übernimmt dann wieder Freddy.
Genau, das war sehr unterhaltsam für alle, die es nicht gesehen haben. Es ereignete sich beim finalen Spiel in der Finalserie zum Titel für die Eisbären Berlin. Dann haben wir natürlich bei der Eishockey-WM 2026, das habt ihr vielleicht gestern schon mitbekommen, einen Kollegen, Martin Hanebeck, direkt dicht dran am Team bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Es gibt die besonderen Eindrücke, alles, was ihr wissen müsst und auch noch nie gesehen habt rund um die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, immer bei uns, bei Magenta Sport. Und wir können uns ja mal anschauen, apropos Nominierung, wie die Nominierung von zwei Debütanten aufgenommen wurde. Zunächst mal aber, genau, wir haben im Bild, nämlich die von einem etwas älteren Herrn, Markus Weber, nachdem er Bescheid bekommen hat. So sieht's aus, du darfst mit in die Schweiz.
Wie geht's dir?
Sehr gut.
How was your game?
Okay.
Oh, it was good.
Okay.
See you tomorrow on the bus at 10.
Really?
Yeah. Wow. I don't bullshit
you.
About stuff like that.
Thank you so much. Sagen.
Du hast es bedient, groß erwähnt.
Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
Gratulation.
Dankeschön.
Du hast es bedient.
Dankeschön.
Und Christian hat jetzt
Also besondere Eindrücke und dann gibt's eben das Go vom Bundestrainer. Schön zu sehen, ne? Also wenn jemand auch wirklich überrascht ist, war von Phase 1 dabei, Markus Weber. Ja. Ich glaube mit 33, Basti, du hast die Zahlen natürlich im Kopf.
Er wird der drittälteste WM-Debütant in der jüngeren Deutschland- oder Nationalmannschaftsgeschichte. Älter war nur Benedikt Chopper 2019 und Len Socho.
Damals.
2001 oder sowas. Mhm. Genau, Len Socho war ein paar Monate älter als Mao. Aber Mao ist halt auch so ein Spieler. Ich meine, Kapitän von Nürnberg, der hält da seit Jahren alles hin. Das ist kein auffälliger Spieler. Das ist auch kein Spieler, der über Punkte kommt, sondern der kommt halt über andere Sachen. Und ich glaube, Corby, das sind so Sachen, die brauchst du. Vielleicht auch in so einer Nationalmannschaft. Der Mao ist ein ruhiger Typ. Der ist aber trotzdem ein absoluter Leader. Und der Mao ist auch einer, der hat noch nicht viele Länderspiele. Ich glaube, 27 sind es jetzt insgesamt oder so. Und der Mao ist immer gekommen, wenn gerufen wurde. Und auch wenn er nur wusste, okay, vielleicht ist es nur für Phase 1. Vielleicht ist es auch nur für Phase 2. Aber wenn du mit Mao gesprochen hast und gesagt hast, hey, Mao, jetzt 33 und du machst es wieder, dann sagt er, hey, vielleicht klappt's ja. Und für Deutschland zu spielen ist einfach das Größte, was ich mir vorstellen kann. Egal, was das für ein Länderspiel ist, egal, was das für eine Vorbereitungsphase ist. Und vielleicht klappt's ja. Und für ihn freut's mich echt total, dass der den Sprung in den WM-Kader jetzt geschafft hat, weil das ist so einer, der mit vollem Herzblut da einfach dabei ist.
Ja, und war ja dann auch wahrscheinlich eben einer dieser Wackelkandidaten. Ihr habt das ja auch im Spiel nochmal thematisiert, gerade defensiv, ne? Wer geht mit? Weil wir wussten, Wissmann und Mick kommen auf jeden Fall noch hinzu.
Ja, Jonas Müller fällt aus.
Jonas Müller fällt aus, genau. Ausfall. Absolut. Aber diese Ungläubigkeit fand ich so spannend gerade, ne? So dieses wirklich Überraschende im Gesicht. Das ist schön zu sehen. Mo, wie ist es bei dir angekommen, wenn du weißt, mit 33 jemand auch nochmal auf diesen besonderen Zug Richtung WM aufspringen kann? It's never too late. Also man muss immer ein bisschen dran glauben an so einen gewissen Traum. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Traum für Markus Weber, den er sich mit der Schweiz-Reise nochmal erfüllt.
Ich finde, dass er total jung ist. Also da hat er noch 7 Jahre Zeit. ich finde es schön, dass ihr das zeigt. Ich habe dem Mao heute selber geschrieben, weil ich das genauso, als ich den Kader gesehen habe, habe ich gedacht, ich fand das so schön. Er ist, wie der Basti es eben gesagt hat, wie oft er gekommen ist und teilweise sehr spät gecuttet wurde vor der WM. Aber war immer für die Mannschaft da, also ist nie gegangen und hat einen großen Groll gehegt, sondern immer wieder, wenn er, und das ist vielleicht, wenn wir gerade über Kultur sprechen und wenn Mo sagt, wir müssen dahin zurück, wo wir mal waren, dann ist das ein guter erster Schritt, finde ich, weil das ist jemand, der spielt für den Adel auf der Brust, der würde alles machen für die Jungs, egal welche Rolle er jetzt einnehmen muss. Und das ist einfach eine tolle Geschichte im Sport.
Was denkst du über das Line-Up, über die Mannschaft? Dein erster Eindruck, als für dich auch klar war und dann hast du es gesehen, was für eine Mannschaft steht für uns, für die Weltmeisterschaft in der Schweiz?
Ich finde es gut, dass wir über die Mannschaft sprechen. Klar, jetzt haben wir den Mo hinten drin, den Grubi noch weiter hinten drin. Aber ansonsten sprechen wir jetzt über das Kollektiv der Mannschaft. Ich fand, im Vorfeld haben wir sehr viel über Einzelspieler gesprochen. Ich glaube, dass diese Mannschaft wirklich die Chance hat, als Mannschaft erfolgreich zu sein und vielleicht nicht ein Teil der Mannschaft auf bestimmte Jungs schaut und bestimmte Jungs das Gefühl haben, sie müssen es alleine richten, wie es vielleicht in der jüngeren Vergangenheit jetzt war. Ansonsten freue ich mich sehr auf den Dominik Bock vorne. Ich finde, das ist sehr verdient, dass er dabei ist dieses Jahr. Insgesamt 5 Rechtsschützen im Sturm, auch das eine große Veränderung zu Olympia, halte ich auch für einen guten Schritt. Also ich finde, das ist eine gute Mannschaft und ich wünsche dir nur das Beste.
Also Learning höre ich da raus, vielleicht auch noch von Olympia mit dem Blick darauf, dass Teamzusammenhalt enorm wichtig ist. Also das Team ist der Star. Ich glaube, das war da auch die Botschaft von Mo Seider gestern so ein bisschen.
Ich glaube, dafür stehen ja auch Mo Müller und Corby auch immer oder habt immer gestanden dafür.
Ja, war immer ein Riesenthema, glaube ich. Ich habe es, glaube ich, gestern auch gehört, oder der Mo hat es mal gesagt, es wird immer nur über die Mannschaft gehen bei uns in Deutschland. Du wirst nie den einen Spieler, oder es geht im Eishockey allgemein eigentlich nur über die Mannschaft. Ja. Klar hast du Ausnahmespieler in gewissen Nationen, die haben wir mittlerweile auch. Der Mo Seider zum Beispiel ist absoluter Ausnahmespieler, auch in der NHL mittlerweile, ein gestandener Profi, der da sein Ding macht, jedes wirklich von Spiel zu Spiel da in Detroit eigentlich fast schon die Kohlen aus dem Feuer holt, dass sie da überhaupt eine Chance haben, in die Playoffs reinzukommen. Und solche Spiele haben wir mittlerweile auch, aber es wird trotzdem nur über das Kollektiv gehen, speziell international. Und ich glaube, wie der Mo gesagt hat, das ist wichtig, dass wir über das reden. Mit Maps freut es mich auch unglaublich, weil der eine gewisse Energie jetzt auch mit reinbringt, die du brauchst bei solchen Turnieren, wo auch die Jungs sich dran hochziehen können, glaube ich, weil so ein Spieler dabei ist, der es immer wieder besucht hat und immer wieder kommt und einfach so ein Krieger auch hinten drin ist, der sich für nichts zu schade ist. Sowas kann auch Energie geben in gewissen Momenten. Und ich glaube, ja, über das Kollektiv ist da viel möglich. Die Mannschaft sieht sehr ausbalanciert aus und hat natürlich einen starken Rückhalt auch mit dem Grubi oder auch die anderen Jungs, die dabei sind, mit Franz Repp und Stettmar, der überragende Playoffs gespielt hat. Deswegen, ich glaube, das ist eine gute Mischung und könnte auf jeden Fall eine spannende Weltmeisterschaft dann werden.
Da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Also auf der Torhüter-Position, klar, der Grubi ist die Nummer 1, weil er aus der NHL kommt. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn wir mal zurückdenken, 2010 bei der Weltmeisterschaft, wie Endras damals ins Finale erstmal eingezogen ist, damals mit Augsburg, und danach seid ihr ja brutal weit gekommen. Ins Halbfinale, Spiel um Platz 3, war ein MVP, hat 96% Fangquote gehabt. Der war damals 24 Jahre alt, genauso wie Stettner, hat einen brutalen Lauf gehabt von einem Jahr und ist danach geritten worden von Uwe Grupp damals, vom Trainer, und hat brutal abgeliefert. Also ich würde es schon extrem spannend finden. Ich meine, Franz Repp hat hervorragende Playoffs gespielt, ein hervorragendes Jahr gespielt, und Stettner auch hinten raus das Ganze auch noch gekrönt. Ich würde die auch schon gern sehen, muss ich persönlich sagen. Ich bin gespannt, wie das entschieden wird. Glaubst du, mit Grubi eigentlich vermeintlich die klare Nummer 1? Ja. Aber wenn du so einen Lauf hast, bin ich schon gespannt, ob du dann nicht auch mal sagst, komm.
Jonas Stettmer ist halt super interessant. Er hat 2 Länderspiele, hat aber noch kein einziges gespielt. Also er war 2-mal auf der Bank mit dabei. Aber wir haben es ja auch beobachtet während den Playoffs und von Spiel zu Spiel. Wir haben es dann immer gesagt, hat Jonas Stettmer noch größer gespielt, als er ohnehin ist. Und die Entwicklung allein von ihm in den Playoffs, wie er Saves gemacht hat, wie sein Verhalten war, wie selbstbewusst der gespielt hat. Mhm. Das ist sensationell. Ich glaube auch, das musst du irgendwie, musst du das transportieren vielleicht, auch für die Mannschaft in die WM. Also, ich finde schon, der muss da irgendwann mal spielen.
Und wie der auch das On und Off verpackt hat, ne? Also Viertelfinale, dann wieder kurz raus, weil Jack Hildebrand auf einmal wieder fit war, dann war der verletzt, dann ist er wieder rein und irgendwie ging das so in einem Flow weiter. Das ist ja auch, behaupte ich jetzt mal, ohne es zu wissen, weil ich nicht im Tor stand, nicht so einfach, kann ich mir vorstellen. Aber das hat er sensationell gelöst, muss man wirklich sagen. Also ja, ein interessanter Punkt, den du angesprochen hast, Rick, Torhüterposition, wie es sich darstellt. Wir gehen jetzt mal mit einem Start von Grubauer gegen Finnland davon aus, aber nichts Genaues wissen wir jetzt.
Ich finde, wir sind sehr gut besetzt auf den 3 Torhüter-Position.
Okay. Also Qualität da.
Wenn du da sagst, jetzt mit Stettmann, was ich gerade mit Webs gesagt habe, mit der Energie, das ist auch diese Unbekümmerheit, die du da mit reinbekommst in die Mannschaft. Auch, okay. Der ist ja bestimmt brutal happy, dass er dabei ist. Er hat in den Interviews jetzt auch, wo er MVP geworden ist, sehr geerdet gewirkt. Mhm. Und ich glaube, der ist brutal happy, dass er auch dabei ist. Bringt diese Ruhe, also diese junge Unbekümmerheit mit rein. Das ist auch wieder was für eine Mannschaft ist, das was fördern kann. Er hat den Championship Swagger, wie man so schön sagt, jetzt auch mit drin. Und ja, wenn was ist, warum nicht? Also den kannst du schon reiten dann irgendwo.
Ist ja auch total moderner Torhüter, ist riesengroß, spielt trotzdem relativ Stand-up, spielt sehr geduldig und alles. Also der hat alles, was du international haben musst.
Ich finde auch, du brauchst immer ein paar auch Junge, die du bewusst auch mitnimmst, dass sie quasi mitkommen, auch gewisse Dankbarkeit zeigen und fürs Team was machen, weil sie auch ausgebildet werden und nicht bloß erwarten, wie viel Eiszeit sie bekommen. Sondern insgesamt fürs Mannschaftsgefüge, das muss auch passen. War vielleicht die letzten paar Male auch nicht immer so.
Du warst auch immer wegen der Mannschaft dabei. Guter Mannschaftsspieler, wie bei uns auch im Team.
Na, aber das, was du ansprichst, Rick, das kann Mo ja auch nochmal mit reinnehmen von der WM 23 mit der Silbermedaille. Auch da war es ja so, ne? Du hattest auf einmal eine Reihe, ich glaube in der vierten Reihe, die sich entwickelt hat, die eine brutale Energie, eine Geschwindigkeit auf einmal reingebracht hat, die, glaube ich, erstmal so jeder Eishockey-Fan gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist ja auch so ein Momentum, was sich in so einer Mannschaft dann vielleicht entwickelt, auch was die Erfahrenen auf einmal sehen. Ey, guck mal, die Jungs, da geht was. Die bringen uns auch jede Menge für was auch immer. War das so, dass sich das irgendwie so im Turnier dann rauskristallisiert hatte?
Ja, vollkommen richtig. Ich meine, WM 23, da hat natürlich alles gepasst. Da sind so viele positive Sachen zusammengekommen. Aber die vierte Reihe, die du gerade ansprichst, habst du genau vor Augen. Andi Ehl, Sam Soramis und Nico Sturm in der Mitte. Und alleine, dass ein NHL-Spieler, der einen Stanley Cup gewonnen hat, in der vierten Reihe Mittelstürmer spielt, diese Rolle so annimmt, der ganze Mannschaft zeigt, ich bin nicht größer als das Team. Wenn es sein muss, ich block jeden Schuss und wie viele Minuten ich wirklich spiele, ist mir auch nicht so wichtig. Das setzt natürlich einen Standard, an den sich jeder halten muss. Also nochmal bei der WM, da waren viele Sachen, die da richtig gepasst haben. Das war mit Sicherheit eine große davon.
Aber wir sind im Jahr 2026, jetzt zählt's, weil wir den Kader gesehen haben. Rick, wir müssen noch nicht drum rumreden. Es gab ein paar Absagen aus der NHL, Verletzung hier ist das eine. Es gab ein paar Absagen übrigens auch aus der deutschen Eishockeyliga, die man, glaube ich, ganz gerne gehabt hätte. Machen wir auch keinen Umweg drum. Haben wir die Qualität mit dieser Mannschaft, trotz einiger Absagen auch von durchaus wichtigen Spielern, erfahrenen Spielern, Leistungsträgern zu performen?
Ja, ich glaube schon. Also wenn man sich jetzt mal drauf schaut, klar, hätte man sich vielleicht gewünscht, einen Schütz dabei zu haben, der verletzt ist. Jonas Müller habt ihr vorher angesprochen. Da könnten wir jetzt einfach weitergehen. Aber man sollte ja auch immer schauen, wer ist dabei und was zeichnet diese Mannschaft aus? Ich glaube, wir sind stark besetzt auf der Torhüterposition. Wenn man auch schaut, international spielt man inzwischen mit 7 Verteidiger. Ich glaube, auf Moritz Seider wird sehr viel Eiszeit zukommen. Das kennt er aber von Nordamerika, das kennt er von den Weltmeisterschaften. Das ist nichts Neues. Im Sturm, glaube ich, bist du relativ interessant aufgestellt. Weil wenn man aufschaut, hast du deine 5 wirklich so, sage ich mal, offensiven Spieler, die auch in der Liga oder wo sie spielen, in welcher Liga auch immer, offensiv performen können. Du hast 5 wirklich mehr oder weniger Unterzahlspieler, Grinder, Arbeiter und du hast so 5 Hybridspieler, die dir eigentlich in beide Richtungen spielen können, die auch Überzahl spielen können, die aber auch hinten drin arbeiten können und Arbeitsmoral zeigen. Und da komme ich dann zurück, was der Mo vorher gesagt hat. Letztendlich geht es über das Kollektiv, es geht über die Mannschaft. Und dass man sich untereinander ansteckt. Und ich glaube, diesen Spirit hat diese Mannschaft. Hat die Mannschaft schon bessere Einzelspieler gehabt die letzten Jahre? Definitiv. Aber ist das Viertelfinale absolut machbar in meinen Augen? Auch definitiv.
Man hört auch, dass vor allem Garmisch diese Zeit, das waren die Spiele gegen Österreich, ab da muss die Mannschaft echt gut zusammengewachsen sein und muss sich echt so ein cooler Spirit für die Mannschaft auch entwickelt haben.
Sind ja auch lange zusammen gewesen, ist auch nicht so
genau, typisch. Genau, es wurde nicht so viel verändert dann bis zu diesem Zeitpunkt auch. Und dass die Berliner jetzt nochmal die Winning-Mentality mitbringen, ist natürlich auch super hilfreich. Und ich glaube auch, dass ich finde, dass wir einen guten Kader da zusammen haben. Mir gefällt die Mannschaft.
Okay, weil du gerade schon beides angesprochen hast, sowohl ein Stück weit die Defensive als auch die Offensive. Ich habe mir ein bisschen was durchgelesen und will jetzt sozusagen leicht das Sprachrohr der deutschen Eishockey-Fans sein. Da kam häufiger die Frage auf, in verschiedenen Varianten, aber am Ende mit der Konsequenz, wer ist denn der die Tore für uns schießt? Wer kann der Goalgetter sein? Um es ganz einfach zu formulieren.
Ich meine, letztes Jahr war genau das Gegenteil der Fall. Das ist das, was ich ganz am Anfang versucht habe anzusprechen, auch bei Olympia. Da ist immer drum gegangen, Entschuldigung, das ist jetzt nochmal wiederholen, aber da ist immer drum gegangen, ja, du kannst die Tore erzielen. vorne. Aber letztendlich musst du auch ein bisschen schauen, was du insgesamt machst von deiner Spielweise und wie, dass du auch eine Defensive hast, auch ein Packmanagement hast, welches Risiko, dass du gehst, ohne dass du deine Spielweise verlierst. Und ich mache mir in der Offensive, muss ich sagen, nicht die Sorgen, dass wir die Tore nicht erzielen können. Ich glaube, dass wir verantwortliches Eishockey sehen mit den Jungs, die dabei sind. Und wenn ich so drauf schaue, die Scoring-Effizienz auch in den letzten beiden Turnieren war okay. Das Powerplay war okay. Das Unterzahl war richtig schlecht zum Beispiel. Ich glaube, dass wir in Unterzahl inzwischen besser aufgestellt sind, Kleinigkeiten besser aufgestellt sind mit den Rechtsschützen. Ich glaube, dass wir variabler sind insgesamt und dass das im Kollektiv das Ganze regeln wird. Also ich habe in der Offensive jetzt nicht die große Angst, muss ich persönlich sagen. Ich weiß nicht, wie Sie es sind.
Ja, ich denke auch, dass das über das Kollektiv ist auch wieder gut angesprochen. Ich glaube, wenn du das System so umsetzt, wie es die Trainer dann auch wollen und eine gewisse Konsequenz hast, dann ist am Ende des Tages egal, wer die Tore macht, dann werden die Tore fallen. Wenn du dieses geradlinige Spiel hast zum Tor, die Jungs hast, die da hingehen wollen auch, weil international oder auf jedem Level musst du zum Tor gehen. Ich habe es jetzt auch in Graz gesehen, wir hatten eigentlich auch nie so jemanden, wo jeder gesagt hat, boah, der schießt uns 40 Tore. Also wie in anderen Mannschaften, die du dann auch mal hast. Aber ich glaube, wir hatten 2-3 Leute, die 20 gemacht haben oder knapp über 20. Das ist auch eine Hausnummer. Und wenn du da mehrere natürlich auf mehrere Schultern verteilst, ist dein Kader natürlich auch tiefer, schwerer ausrechenbar. Und da geht es einfach nur darum, dass du diese Sachen, diese Kleinigkeiten, eben Netdrive, auch Leute, die sich vor das Tor stellen, wenn es dein Turn ist, musst du dich vor das Tor stellen. Ganz einfach, egal ob du jetzt der Alex Ill bist oder Maxi Kastner oder dann halt einer, der da immer steht. Sondern wenn du in der Reihe bist, dann musst du da stehen. Und dann fällt dir das Ding auch mal aufs Blatt und dann haust du halt rein. Und ich glaube, dass wir die Qualität da haben, dass die Jungs da diese Galligkeit auch haben, diese Gier zum Tor zu gehen, die musst du reinbringen und dann auch die Scheiben dahin bringen. Und ich glaube, das geht sehr viel über geradliniges Spiel, das du als Kollektiv einfach brauchst, um dann erfolgreich und auch konstant offensiv was zu kreieren zu können.
Ich glaube auch, dass du da hinkommst, dass du dieses Kollektiv, ich finde das halt so wichtig, weil das ist halt nun mal eine Mannschaftssportart, die wir haben im Eishockey. Du brauchst 20, du brauchst nicht 3, du brauchst 20 Leute, die dir da performen. Und bestes Beispiel ist wieder jetzt die Meisterschaft der Eisbären in Berlin. Da hat in der Hauptrunde kein einziger Verteidiger auch nur annähernd irgendwas getroffen. Die hatten eine Zeit, da haben die Verteidiger über 30 Spiele kein Tor geschossen. Ja, und wer hat letztendlich die Meisterschaft, außer jetzt Kirk und Ronning, da vielleicht mitentschieden, die komplette Defensive, die haben da plötzlich angefangen zu scoren. Aber auch das kommt natürlich übers Kollektiv. Wie spielst du hinten raus? Wie arbeiten deine Stürmer mit zurück? Wie arbeitet das komplette Kollektiv wieder nach vorn? Und ich glaube, einfach nur als Fünfer-Einheit auf dem Eis, dann, und das spielt ja keine Rolle im Eishockey, Corby, wer spielt? Natürlich hast du ein paar, die definieren sich übers Tore schießen, aber als Mannschaft definierst du dich nicht über die Spieler, die die Tore schießen, sondern du definierst dich auch in der Kabine als Team, als Einheit. Und ich glaube, das ist das, was sticht und das, was auch bei dieser Mannschaft
absolut
stehen kann.
Ich glaube, dass du natürlich im Eishockey Spieler hast, die eine gewisse Qualität mitbringen, die das gewisse Extra halt haben, die den Unterschied dann machen
die können. Die haben wir in dem
Kader? Genau, die haben wir definitiv auch. Die dann in Überzahl halt ihr Stück weg machen und da dann halt was kreieren. Speziell aber 5 gegen 5, wie du sagst, wenn die im Kollektiv arbeiten, dann werden auch die Reihen kreieren oder diese Spieler kreieren. Aber wichtig ist, bei 5 gegen 5 ist auch mal okay, wenn 3-4 Wechsel nichts passiert. Und das Mindset musst du halt einfach haben, dass du kompakt spielst, vorne wie hinten in einer neutralen Zone kompakt spielst, dass du den Gegner dann, wenn du gegen Top-Mannschaften spielst, auch den Speed rausnimmst ein bisschen. Aber einfach geradlinig nach vorne spielen und, wie ich es gesagt habe, geradlinig zum Tor, dann ist es wirklich egal, wer da hingeht. Aber jeder muss halt den Willen haben und die Gier drauf haben, da hinzugehen. Mhm. Und dann kommen die Tore auch. Es ist in der NHL nicht anders. In jeder Liga, wo du schaust, die meisten Tore sind nicht die, die sieht zwar jeder in den Highlights in Instagram und was weiß ich und YouTube und wie es alles heißt, der wo er viermal die Leute da ausspielt und dann ist Kreuzeck reinhaut, ist alles schön und gut. Aber die meisten Tore in den Playoffs fallen einfach im Slot oder vom Tor oder ein Rebound oder sehen einfach richtig dreckig aus und sind dann auch die Tore, die ja aber dann am Ende des Tages das Meiste bringen. Und ich glaube, wenn wir das reinbringen in die Mannschaft, dann kann es ein gutes Turnier werden.
Das, was Rick gerade auch angesprochen hat, Mo, klar, Special Teams müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass es wichtig ist, gerade international auch selbstverständlich die Scoring Efficiency, wo sich dann manchmal eben minimal auch unterscheidet, gehst du ins Viertelfinale oder eben nicht oder vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Aber Unterzahl, weil Rick auch sagte, das war, glaube ich, die letzten 2 Jahre, Rick, habe ich es richtig im Kopf, so im Bereich unter 70%. Ist das so ein neuralgischer Punkt vielleicht für die deutsche Mannschaft auch bei diesem Turnier, wo man sich definitiv international steigern muss?
Auf jeden Fall. Ich denke, das hat Rick, ich habe viel Gutes jetzt gerade gehört, also ich würde das alles so unterschreiben und ich hatte vom Rick gehört, damit eine Mannschaft erfolgreich sein kann, eine deutsche Nationalmannschaft, gutes Powerplay, Unterzahl, Scoring Efficiency, du brauchst einen Torwart, das ist alles richtig und Unterzahl ist einfach ein ganz großer Schlüssel, weil auf dem Niveau gegen Top-Nationen keine Strafe zu nehmen, ist fast unmöglich bei dem Speed. Es wird immer wieder Situationen kommen, aufgrund der Spielgeschwindigkeit, dass eine Strafe gezogen wird. Und dann muss ja im besten Falle ein gutes PK dafür sorgen, dass das Momentum aufrechterhalten wird. Wenn jemand eine Strafe macht und Coaching-Staff und ganze Mannschaft denkt sich schon, oje, oje, hoffentlich überstehen wir das. Das macht ja was mit der Mannschaft. Und da aus Unterzahl kann man auch viel Momentum kreieren. Also ein geblockter Schuss, ein toller Save, ein weggenommener Pass. Das ist ja Energie erzeugend für die Mannschaft. Deswegen ist es auf jeden Fall ein wichtiger Baustein bei dieser WM.
Dann hoffen wir, dass der am Freitag vielleicht schon einigermaßen zusammengepuzzelt ist. Werden wir dann sehen gegen Finnland. Apropos, wir haben ja bei der Eishockey-WM eben viel Content rund um die deutsche Mannschaft. Unter anderem, vielleicht können das die Kollegen kurz einspielen, weil wir gerade über Special Teams geredet haben. Ja, klar, Powerplay, Unterzahl-Meetings gibt's immer wieder. Wir haben ja auch gestern schon vom Bundestrainer uns skizzieren lassen, wer für was verantwortlich ist in der Mannschaft mit Mark French, der die Überzahl das Powerplay übernimmt zum Beispiel. Und natürlich, deshalb sehen wir nochmal rein, Eishockey Deutschland, so heißt das Ganze. Die erste Folge am Mittwoch, ich glaube um 18 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da sehen wir den Headcoach des ERC Ingolstadt im Austausch und in der Analyse. Und das sind Bilder, die wir immer wieder sehen werden bei unseren Übertragungen. Also nicht nur heute, sondern die komplette WM hindurch. Da heißt es aufgepasst, ne? Auf der Schülerbank.
Ich muss auch noch mal sagen, danke, dass der DB uns da so nah ranlässt. Das ist schon einzigartig.
Das ist richtig. Ja, also das nur mal so als kleiner Ausflug nebenbei. Wollen wir so langsam mal einsteigen, auch vielleicht in die Analyse auch unserer Gegner? Habt ihr Bock drauf oder brennt euch noch irgendwas auf der Zunge, Rick? Meistens ist es ja bei dir.
Dass die Zunge brennt?
Einen habe ich noch. Die Zunge brennt natürlich, hast du recht.
Du hattest wenig Wortanteil bis jetzt.
Ja.
Aber wir sind ja mehrere. Inhalt war natürlich gut.
Wir sind ja mehrere.
Du spielst ja auch geduldig.
Ja, wir haben ja noch Zeit.
Ja, also du musst doch mal 3-4 Wechsel warten, hat der Corby doch gerade gesagt. Nicht overpacen. Ja, dann lass uns doch mal reingehen. Auch vielleicht am Freitag direkt mal auf die Finnen gucken. Unser erster Gegner bei der Eishockey-WM in Zürich dann. Wo die deutsche Mannschaft ja spielt, eben auch mit den Gastgebern. Dementsprechend hoffen wir, dass in der Swiss Life Arena eigentlich jede Menge Tohuwabohu stattfindet. Ich glaube, so 10.000 passen rein in dieses relativ frische Schmuckkästchen. Ja, was fällt uns ein zu Finnland? Basti, du darfst gerne starten. Was hast du schon vorbereitet? Heute ist Montag, während wir sprechen. So ein perfekter Kommentator perfekt. Ist doch eigentlich heute schon vorbereitet, oder? Auf 100%,
der ist schon,
oder?
Der ist schon ein bisschen vorbereitet.
Ja, ein bisschen.
Ich weiß ein bisschen was, aber die Woche ist noch lang und da muss einiges getan werden.
Okay.
Aber die Finnen, finde ich, sind dieses Jahr ein interessanter Gegner, ein schwerer Gegner, glaube ich. Die haben bis jetzt 13 NHLer mit dabei und auch da wundert man sich in Finnland selber, dass da doch dann so viele jetzt zugesagt haben. Wir wissen auch, das Olympiajahr ist immer ein relativ schwieriges Jahr, dass dann die Jungs aus der NHL auch hin und wieder absagen, aber wir sehen es jetzt eingeblendet, das ist der Kader, der bisher steht bei den Finnen, die natürlich auch so ein bisschen was gut zu machen haben. Weltmeister, Olympiasieger 22, seitdem immer im Viertelfinale raus bei der WM. 3 Jahre in Folge.
So eine kleine Delle, obwohl jetzt Olympia Bronze hat so wieder ein bisschen mehr den Weg nach oben wieder geöffnet. Aber kommt vom hohen Niveau kommend.
Ja, von dem hohen Niveau kommend, aber die hatten ja auch so ein Generationen-Clash ein bisschen. Wie hieß unser Lieblingsspieler? Weißt du, der Große? Der dann aufgehört hat.
Der Antila.
Genau.
Marco das war nicht mein Lieblingsmann. Der da vorne ist da mit seinen 3,80 Meter.
Genau, niemand wusste warum, aber der Typ war halt irgendwie immer da.
Den hast du in der Mixzone immer erkannt,
auch zählt, wenn du von 20 Metern entfernt bist. Aber du musst halt auch sagen, das ist ein Kollektivspiel und der stand für die größten Erfolge des finnischen Eishockeys. Der
ist allein so groß, dass er kollektiv ist.
Ja, der ist es kollektiv, genau. Und da hatten die dann auch mit dem Trainerwechsel schon ein paar Probleme, so das wieder zu adaptieren. Ich glaube, dass die auf dem ziemlich guten Weg sind. Torhüter braucht man nie sprechen, sind immer sehr gute Torhüter, die Finnen eigentlich haben, kommen über der Defensive, spielen halt dieses finnische, unangenehme Hockey eigentlich, haben jetzt mit Barkov natürlich einen Spieler dabei, der ein Jahr nicht gespielt hat, der aber so ein bisschen als Hoffnungsträger da gilt, weil das ist halt auch ein ganz besonderer Spieler und der steht halt auch in der NHL, der steht aber auch so als Stürmer für das finnische Eishockey, finde ich, weil der halt defensiv vielleicht der beste Stürmer der Welt mit ist.
Ich glaube insgesamt, was man jetzt mal aus deutscher Sicht schauen muss, ich glaube, dass das der perfekte Auftaktgegner ist, weil die Finnen die Finnen bringen immer Härte mit, die Finnen sind spielstark, die sind eigentlich so ein perfektes Paket. Du hast es gerade angesprochen, Barkov ist ja eigentlich ein Spieler, der vorne kann, der erfolgreich ist, zweimal Stanley Cup gewonnen hat, der aber auch hinten drin richtig gut arbeitet. Das ist genau das finnische Spiel und ich glaube, diese starke finnische Mannschaft wird Deutschland gleich auf ein anderes Niveau heben
müssen,
beim Start. Ja, und das wird alles abverlangen und ich glaube, das ist leichter. Ich persönlich finde es besser, so zu starten, dass du am Anfang da irgendwelchen Gegner hast, wo du vielleicht gar nicht kennst, weil du mit denen nie was zu tun hast. Also ich finde, es ist ein guter Auftaktgegner und es ist für mich Finnland schon eine Mannschaft, die dieses Jahr mit Kanada und der Schweiz aktuell, wir wissen die ganzen Kader noch nicht, ja. Also es ist noch nicht hundertprozentig klar, ein paar Nationen haben noch Stellen offen, aber jetzt, heute am Montag, ist für mich Finnland, Schweiz, Kanada so die drei Top-Favoriten.
Ja, und ich trainiert jetzt schon die Aussprache der finnischen Spieler.
Ich freue mich drauf.
Olli Maata heißt der übrigens, und nicht Mäte, der da oben.
Ich freue mich drauf.
Aber wird so geschrieben, da ist er.
Ich freue mich drauf, dass du es schaffen.
Bei den Verteidigern.
Ich freue mich drauf, dass Rick Goldmann es schaffen wird, in den kommenden dann 17 Tagen in der Schweiz viele internationale Sprachen besser zu betonen als seine eigene deutsche Sprache. Ich glaube, das kriegst du hin.
Ja,
ich habe vollstes Vertrauen.
Das ist gut.
Mo, weil Goldi das gerade gesagt hat.
Kannst du da sprachlich mithalten?
kannst du sprachlich auf Kölsch mithalten? Nein. Die Frage ist ja ganz oft und ich glaube, die kommt vielleicht auch manchmal zum Leidwesen von Spielern, immer von Reportern. Wie ist denn der Spielplan? Passt das, wenn wir gegen den Starken anfangen? Du hast ja immer oft eine Mischung gehabt. 23, auch da erinnere ich mich gut dran. Ging es erst gegen viele größere Nationen, man musste ein paar Niederlagen einstecken und dann hinten raus musste man punkten, hat die Mannschaft hinbekommen. Ist das ein Thema auch innerhalb der Mannschaft? Was glaubst du und wie siehst du den Start gegen Finnland, also gegen eine, wie wir gerade gesehen haben, durchaus sehr stark besetzte Mannschaft?
Das ist auf jeden Fall ein Thema in der Mannschaft und ich meine, das klingt jetzt wie eine Floskel, man muss es so annehmen, wie es kommt, aber es ist schon gut, sich im Vorfeld einen Plan zu machen für Eventualitäten, dass man schon vorausschaut, okay, wer kommt wann. Wenn ich mir einen Gegner hätte aussuchen können für einen Auftakt, ich hätte wahrscheinlich die USA genommen. Ich denke, dass die Deutschen die Amerikaner schlagen können, auch nach dem Spiel, was ich gestern gesehen habe. Jetzt auch mit der Niederlage in Mannheim könnte ich mir vorstellen, dass die Amerikaner im ersten Spiel vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen überheblich, aber vielleicht 1% weniger intensiv in das Spiel reingehen würden. Ich glaube, die Finnen werden den Gefallen der deutschen Mannschaft nicht tun. Es wird, wie Rick gesagt hat, ein sehr anstrengendes Spiel werden, körperlich für die Deutschen. Und dann danach direkt das Spiel gegen die Schweiz. Also ich halte den Auftakt für nicht ganz so einfach. Ich glaube, dass die Mannschaft untereinander sprechen muss und sage, okay, es gibt hier folgende Szenarien. Es ist durchaus möglich, dass wir in den ersten beiden Spielen gegen zwei Favoriten der WM ein schweres Spiel haben und dann im Spiel 3 gegen die Letten aber mit der breiten Brust dastehen müssen. Und so war es auch 23, hatten wir die drei Großen und wussten, okay, es kann passieren, dass wir im Spiel 4 gegen die Dänen im Spiel zurückliegen. Auch das hatten wir besprochen und genau das ist passiert. Und ich glaube, dass wir das im Vorfeld einmal besprochen haben, hat enorm geholfen, die Situation so anzunehmen, wie sie ist und dann zu reagieren, das Beste dann aus der Situation zu machen.
Ja, wir können es ja vielleicht einmal durchgehen, dann haben wir das auch für alle Fans schon mal angesprochen. Also wir starten gegen Finnland, dann Lettland, Schweiz, USA, Ungarn, Österreich, Großbritannien ist dann das Abschlussspiel. Corby.
Starke Frage,
Sepp. Nein, es kommt ja noch was. Es kommt ja noch was.
Ja.
Was meine Aufmerksamkeit ist.
Wer da alles dabei ist.
Ich dachte, bevor du einschläfst, spreche ich mal deinen Vornamen aus. Hat doch funktioniert.
Ja, bin doch da.
Warst du eher, Marke, lass uns das mal so ein bisschen besprechen, auch einen Plan gemacht oder it could, wie man jetzt im Rheinischen übertragen würde? Ich weiß, das ist schwer für dich zu verstehen, aber ich glaube, naja, so langsam.
Ich habe in Düsseldorf gespielt.
Wollte gerade sagen, ne?
Bisschen kenne ich mich schon aus. Nee, also ich habe jetzt wirklich gerade überlegt, wie ich es gerne mal am liebsten hatte damals.
Aber ich habe beides erlebt. Wir hatten mal die eine Weltmeisterschaft, da haben wir die ersten vier Gegner gehabt. Da, also du schaust natürlich auf den Spielplan, brauchen wir nicht drüber reden. Also als Spieler schaust du, wo sind die Dinger, wo du die Punkte holen musst, so ungefähr. Und wo sagst du, okay, da gehen wir rein und dann schauen wir, was geht. Aber ich weiß, glaube ich, in der Slowakei, Mo, weiß ich nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, haben wir die ersten vier Spiele gehabt gegen Großbritannien. Da haben wir ein bisschen gewürgt. Da haben wir es aber dann
2-1,
das erste Spiel. Ja, genau, da haben wir es gezogen. Und dann hat man
2019,
ich glaube, Dänemark als zweites und dann nochmal ein Gegner als drittes, wo wir auch schlagen mussten. Und dann das vierte Spiel waren, glaube ich, die Slowaken in der Slowakei. Und da war das, glaube ich, wo der Leon kurz vor Schluss, eine Minute vor Schluss, Tor geschossen hat, was wir gewonnen haben.
Und das war so ein Silencer, ich kann mich
erinnern. Ja, genau. Da warten wir dann im zweiten Drittel, hat man ein langes 5 gegen 3, weil irgend so ein Spieler mit der Nummer 5 wieder eine dumme Strafe gemacht hat. Weiß nicht mehr, wer das war. Nein. Da war natürlich die Stimmung am Kochen, aber da haben wir das vierte Spiel gewonnen und dann hat man die 12 Punkte schon und mit 12 Punkten bist du ja safe. Also dann geht es ja schon darum, dass du sagst, okay, dann schau mal, vielleicht geht in der Gruppe ja was. Als Erster, Zweiter, dann redest du ja schon über Platzierung, wer ist in der anderen Gruppe dann eventuell ein Gegner. Da haben wir, glaube ich, gegen die Finnen dann knapp verloren. Aber ich hatte es auch schon andersrum, dass wir die ganzen Großen am Anfang hatten und das auch bei der WM 23 so war, wo ich zu Hause war und zugeschaut habe und du in den Spielen schon gemerkt hast, das hast du gut gesagt, finde ich, Goldi, dass du das erste Spiel, du musst sofort da sein und du hast eigentlich nicht so, ja, jetzt schauen wir mal, ja, das gewinnen wir schon so, sondern du musst sofort da sein und das gibt dir dann auch eine Dynamik oder kann dir eine Dynamik geben in das Turnier rein, wo du dann weißt, okay, wir haben jetzt, ob du dann punktest oder nicht, wirst sehen. Also ich glaube, dass im ersten Spiel immer alles drin ist. Die Finnen sind eine starke Mannschaft. Ich liebe den Alex Barkov, unglaublicher Spieler. Most underrated Spieler meiner Meinung nach in der NHL. Jetzt hat er zweimal Stanley Cup gewonnen. Jetzt ist er ein bisschen mehr auf dem Radar, aber der ist hinten unglaublich und vorne unglaublich. Mhm. Und der macht es mit einer Ruhe und Leichtigkeit, macht unglaublich Spaß zuzuschauen. Aber zurück zum Thema. Ich glaube, dass es der Mannschaft gut tun wird, da einen Gegner zu haben, wo du sofort da sein musst. Und wenn du da eine gute Leistung bringst, kannst du darauf aufbauen und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Und Lettland ist auch extrem unangenehm. Die haben sich auch sehr gut entwickelt. Das ist auch immer so ein Spiel, die kannst du entweder komplett dominieren, aber du musst auch geduldig sein und auch wirklich die Fähigkeit haben, da auch ein bisschen zu leiden, auch offensiv, dass sie dir einfach immer wieder eklig entgegenspielen.
Geht in die Spielweise inzwischen ein bisschen wie Finnland rein? Kommt viel über den Zweikampf, haben sich unheimlich weiterentwickelt, weg von diesem russischen, nur mit der Scheibe schön und emotional hoch und dann viele Strafzeiten, wenn es nicht läuft. Ja. Sind da viel ausgeglichener und besser geworden, haben auch mehr Spieler drüben
inzwischen. Ja, du siehst aber auch in den unteren, jetzt mit meinem neuen Job natürlich, schaust du auf die U18, schaust du auf die U20, die waren jetzt, glaube ich, bei der U18 im Halbfinale, bei der U20 auch im Viertelfinale. Also da kommt auch was. Wie du sagst, sie haben sich jetzt auch weiterentwickelt. Da
macht jemand seine Arbeit.
Ja, Hausaufgaben. Deutschland ist abgestiegen, U18, Kanada, USA nicht im Halbfinale.
Ja. Ja, ja.
Also das ist schon interessant.
Die Nationen, wo man sagt, ja, schauen wir mal, das läuft dann schon, die können alle spielen und die spielen auch hartes, ehrliches Eishockey und nicht nur, ja, wenn es nicht läuft, dann nur mit Strafen und so, sondern das ist gefährlich. Schweiz ist meiner Meinung nach, bin ich auch bei dir, einer von den Top-Favoriten, auch natürlich jetzt ein bisschen wilde Zeit gewesen jetzt mit Patrick Fischer vorher. Aber die Schweiz ist immer zu rechnen, auch vor allem in der Schweiz. Und ja, das Turnier wird nicht leichter auf
jeden Fall. Ich habe dich natürlich, weil wir auch freundliche Gastgeber sind, Corby, selbstverständlich entspannt aussprechen lassen. Aber ich als Düsseldorfer darf das nochmal sagen. Et kütt wie et kütt ist natürlich dann so ein kölsches Naturgesetz, wenn man so will. Ne? Ich wollte nur sagen, wir reden ein bisschen anders.
Aber wenn man in Düsseldorf, gespielt hat, dann hört man alles sehr viel über Köln. Und dann hört man sowas doch auch.
Ist doch klar. War auch nur.
Er hat jetzt wirklich lange gewartet, dass er
spielt. Ja, klar. Der hat jetzt gar nicht mehr zugehört.
Wann kann ich rein?
Alles andere vergessen.
Ja, aber höflich gewartet, bis du zu Ende verliert hast. Aber weil du Lettland auch gerade angesprochen hast und dass unser Gegner danach ist, nach den Finnen, Basti, ist es überhaupt noch unser Lettland ohne Kaspar Staugavinsch?
Ja, das ist tatsächlich, ist das noch unser, nicht nur ohne Kaspar Staugavinsch, die haben einen harten Cut gemacht. Ja. Die kommen echt mit einer jungen Mannschaft. Also Haris Vitolinč, der Coach, hat da eine neue Zeit auch eingeläutet, glaube ich, mit dieser Weltmeisterschaft jetzt. Da sind ein paar Jungs dabei, die gefühlt seit 15 Jahren jede WM gespielt haben, die sind nicht mehr dabei. Mhm. Dafür sind viele Junge dabei und vielleicht muss man rausnehmen, Albert Schmitz, der jetzt in München gespielt hat, der Verteidiger, ein Riesentalent, der derzeit, glaube ich, im Draft-Rang auf 8 geführt wird, overall. Das ist ein Riesentyp. Der ist vielleicht in München ein paar Anpassungsschwierigkeiten, hat dann aber gute Playoffs gespielt. Aber wo haben wir den vorher gesehen? Beim Deutschlandcup. Ja, war er mit Abstand der beste Verteidiger von Lettland. Also da war der schon sensationell. Und ich glaube, die haben auch...
Kudlewski ist im Tor, heute, der international auch schon mal bewiesen hat, dass er was kann.
Ja, ja, du weißt gar nicht, ob er trotzdem die Nummer 1 ist, obwohl, genau, obwohl die NHL-Torhüter abgesagt
haben. Mats Mikkels hat abgesagt. Dein Elvis hat abgesagt.
Ah, Elvis has left the building.
He had already left the building.
Bevor er ins Building kommt. Ja. Ah. Ich weiß. Ja, ist bitter. Trotzdem, die haben auch auf der Torhüterposition sind die eigentlich immer relativ stark besetzt. Auch, aber es ist so ein Umbruch da in Lettland und da darf man echt gespannt sein, wie dieser Umbruch vonstatten geht.
Du hast junge Spieler da inzwischen, die anderes Eishockey spielen. Die, wie der Korbis vorher eigentlich erklärt hat, sehr geradliniges Eishockey spielen. Und die auch von der Geschwindigkeit, vom schlittschuhläufischen Qualität anders sind. Die sie in Nordamerika versuchen. Da kommen noch mehr nach, die wirklich erst 18, 17 zum Teil sind, 19. Das wird insgesamt eine bisschen andere Mannschaft werden, Lettland. Aber meiner Ansicht nach ist dieses Eishockey, was sie jetzt zeigen, ein besseres Eishockey, wie man es von den Letten kennt.
Die übrigens auch durch die Bronzemedaille 23, die erste Medaille, die bei der WM überhaupt geholt haben, dieses Siegen gelernt haben und gefühlt haben. Und ich finde auch schon, dass Lettland seitdem anders unterwegs ist.
Also auf jeden Fall ein Umbruch XL kann man ja, also ist so definitiv locker bei denen auch stehen lassen. Ja, bei der Schweiz, weil du sie eben schon angesprochen hast, Corby, auch das ist natürlich ein Thema, was vermutlich die WM bestimmen wird, zumindest in den Gazetten und was man heute alles noch so sich zu Gemüte führt, digitaler Natur, rund um diesen Eklat, Posse, um den Headcoach Patrick Fischer, der dann entlassen wurde vom Schweizer Verband. Da haben wir nochmal
in der ersten Vorbereitungswoche.
Genau, mitten in der Vorbereitungswoche, nachdem publik wurde, dass er ein Zertifikat damals gefälscht hatte, um sich die Einreise zu den Olympischen Spielen 2022 zu ermöglichen. Wir wollen das gar nicht jetzt wieder werten oder bewerten oder wie man das zu sehen hat, aber natürlich die Frage eigentlich stellen, das ist für mich die entscheidende Frage jetzt, wie geht eine Mannschaft damit um? Wird es Auswirkungen geben bei diesem Turnier? Kann vielleicht die Mannschaft das nur schnell wegdrücken jetzt mit dem aktuellen Headcoach, mit Jan Couturier, wenn sie direkt relativ schnell erfolgreich sein kann. Mo, wie würdest du es sehen bei so einer Geschichte? Ist ja schon ein sehr speziell gelagerter Sonderfall, der sich da in der Schweiz zugetragen hat. Glaubst du, es ist in der Mannschaft drin, kann Schwierigkeiten hervorrufen oder wie kann man es auch vor allem schnell loswerden?
Ja, man hat gerade den Co-Trainer vom Fischer gesehen und das ist ja der neue Cheftrainer. Ich glaube, in dem Szenario hilft es, dass jemand übernimmt, den die Mannschaft kennt, der auch mit dem Fischer ein gutes Verhältnis hatte. Mhm. Ich glaube, dann kann das funktionieren. Ich meine, wir haben ja alle gelesen, wie sich Teile der Mannschaft dazu geäußert hat. Ich bin mir sicher, dass die Spieler sich einen anderen Ausgang gewünscht hätten. Sie hätten gerne dieses Turnier mit ihrem alten Trainer zu Ende gespielt. Mhm. Aber dadurch, dass der bekannte Co-Trainer übernimmt, der auch sehr beliebt ist bei den Schweizer Spielern, glaube ich, dass das okay sein wird und die Jungs jetzt sagen, okay, das ist Heim-WM. Das ist jemand, den wir mögen. Der wurde uns jetzt nicht außen vom Verband aufgedrängt. Es war klar, dass er übernehmen wird. Der übernimmt jetzt nur früher. Ja. Denke ich, werden die Jungs jetzt ziemlich schnell wieder den Blick nach vorne richten. Mhm.
Der ja auch schon Meister geworden ist in der Schweiz und auch die Champions Hockey League gewonnen hat. Also klar weiß der auch, wovon er redet. Keine Frage, werden wir da auch den Kader eingeblendet haben. Nur zur Erinnerung für alle, die das im Hintergrund auch sehen. Das ist der Kader gewesen jetzt von Phase 4, also von der finalen Vorbereitung der Schweizer Mannschaft. Der aktuelle Kader ist in dem Sinne noch nicht 100% offiziell herausgegeben. Aber das waren natürlich jetzt die Spieler, die aktiv waren, auch mit den zum Teil schon NHL-Stars gespickt. Wie siehst du es? Auch auf den Kader geblickt, Rick, und auch vielleicht nochmal auf das Thema Trainer, was natürlich in der Schweiz in aller Munde sein wird, wenn es dann auch losgeht.
Also erstmal muss man sagen, die haben das letzte CES-Spiel gestern 6-1 gegen die Tschechen gewonnen. Das zeigt natürlich schon, sie sind noch nicht komplett, wie stark sie sind. Die haben noch fast ohne NHLer gespielt. Da geht es ja in der Torhüter-Position los. Ich glaube, Giannoni, Berra, die letzten Weltmeisterschaften einfach bewiesen, dass sie international wirklich auf Top-Niveau sind. Zweimal im Finale, das ist keine Überraschung gewesen. Ich finde, das Schweizer Eishockey, wo sich's hin entwickelt hat, auch unter Fischer natürlich jetzt in dieser goldenen Generation perfekt auf den Punkt gebracht. Und du hast auch wieder die Spieler da, die letztendlich so Mannschaften führen. Du hast hinten drin Josi, du hast JJ Moser, du hast vorne drin, man darf nicht mehr bloß die NHLer aufzählen, die ganz ein wichtiger Part sind, sondern du hast mit André Ghetto und auch mit Malgin.
Den darfst du nicht sagen, den Namen.
André Ghetto und Malgin hat zwei Spieler drin, die auch international, nicht bloß weil sie in der Liga für Furore sorgen, sondern international halt wirklich einen Impact haben. Ja. Die Mannschaft ist gewachsen. Ich glaube schon, falls da irgendwo die Mannschaft leicht in Stolpern kommen würde, dass dann natürlich Unruhe kommen würde. Weil dann ist der Druck da von der Heim-WM. Man erwartet das Finale dieses Jahr, muss man ganz klar sagen. Eigentlich erwartet man Gold. Ja. Fischer hat das auch ausgerufen. Dann würden natürlich diese ganzen Zweitmeinungsforscher kommen, die sagen, warum habt ihr denn den Fischer rausgenommen? Das wird noch mehr Unruhe reinbringen. Also ich glaube, für die Schweizer Mannschaft, aus Sicht der Schweiz, wäre es gut, wenn sie die ersten Spiele gewinnen, die ersten zwei. Mhm. Aber ich glaube, es wäre ordentliche Unruhe, wenn sie dann im dritten gegen Deutschland verlieren würden. Also das würde ich gern sehen persönlich.
Ich sage, das ganze Schweizer Konstrukt bei dieser Heim-WM hat Potenzial. Und zwar Potenzial in viele Richtungen.
Das ist richtig, ja.
Das ist die erste Heim-WM seit 2009, weil die 21er ist ja ausgefallen. Das wäre die Heim-WM der Schweiz gewesen. Also die ganze Schweiz ist ja auch ein eishockey-verrücktes Land. Die lechzen natürlich nach dieser Weltmeisterschaft. Wenn du auf Fanumfragen hörst, die Leute sind einfach
nur... Vor allem mit dem Kader.
Die Leute sind heiß auf diese WM, sind heiß auf diesen Kader. Ja. Das ist echt ein All-Star-Kader, was die da haben in der Schweiz. Also viel besser geht. Jonas Siegenthaler ist jetzt der Einzige, wo ich sage, der fehlt da, weil der verletzt ist. Fiala vielleicht noch, auch noch, genau, weil der sich ja auch schwer verletzt hat, der fehlt. Das sind die einzigen beiden, aber sonst haben die wirklich alles. Und da, wir haben in den letzten Jahren ja gesehen, wie geil diese Mannschaft spielen kann. Das ist ja wirklich sensationelles Eishockey, was die spielen. Aber auch mit dieser Unruhe jetzt, die es da im Vorfeld gab, es kann wirklich in alle Richtungen gehen in der Schweiz. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und auch natürlich auf das Spiel Deutschland-Schweiz ist natürlich immer ein Highlight.
Kadieu spricht viel mit Fischer noch, hat er auch im Interview gesagt.
Ja, warum auch nicht?
Ich persönlich muss auch sagen, ich finde es wirklich schade für Fischer persönlich, egal was er gemacht hat, und das möchte ich jetzt außen vor lassen, aber dass er das nicht zu Ende bringen kann. Weil wenn du sowas siehst und es von außen beobachten darfst, dass die auf einer Mission sind, sich eigentlich seit 96 neu erfinden und dann wieder, und dann kommt einer dazu und bringt das nochmal auf ein anderes Level, da muss man einfach als Sportler auch den Hut ziehen vor einer Nation, die, wie es der Mo vorher gesagt hat, wie die Deutschen unter Marco Sturmer Identität eigentlich erst so richtig bekommen haben, die angenommen haben und sie dann weitergelebt haben, wenn du das auch in anderen Nationen siehst. Und das geht jetzt leider nicht zu Ende, der hat danach aufgehört. Ist schade für die,
absolut. Aber mal gucken. Für du mich weißt, der trotzdem Patrick ist ja auch immer eigene Wege gegangen, total eigen. Also
klar.
Der ist halt auch ein Wahnsinnstyp eigentlich. Ja, das kann vielleicht auch sein dann am Ende, aber er ist halt auch ein charismatischer Typ an sich. Und was er da aufgebaut hat, er war an allen vier Silbermedaillen seit 2013 dabei. Einmal als Co-Trainer, dreimal als Head Coach. Also das ist schon ein anderes Level, auf das er das Schweizer Eishockey gehoben hat.
Ja, das stimmt.
Vielleicht kann ich an der Stelle noch sagen, der Holzi wird sich daran erinnern, bei der Covid-WM, wo wir die Kabine direkt neben den Schweizern hatten und es gab keine Decke. Und wir hatten damals so das Ding, dass der Holzi die Starting Six announced hat. Und die Schweizer saßen direkt neben uns. Und ich glaube, wir haben das Spiel in der Kabine gewonnen, wie der Holzi die Starting Six angesagt hat. Und als wir rausgekommen sind, hat man schon in den Gesichtern der Schweizer gesehen, die Deutschen sind verrückt. Die sind komplett irre. Und die würden alles tun heute, um hier zu gewinnen. Und ich hatte ein Gespräch in Mailand in der Kantine mit dem Fischer, weil ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, ihr spielt ja mittlerweile wie wir. Weil die letzten Spiele gegen die Schweizer waren, als ob wir gegen uns früher spielen würden. Und dann hat er gesagt, ja, das waren so viele bittere Niederlagen gegen euch. Und wir haben uns dann hingesetzt, weil wir haben auf jeden Fall die besseren Einzelspieler, hat er gesagt. Die habe ich jetzt unkommentiert gelassen. Und trotzdem ist es uns nicht gelungen, in entscheidenden Momenten euch zu schlagen. Und die haben wirklich eine Seite aus unserem Heft rausgerissen und bei sich eingeheftet. Und die Schweizer, wie sie jetzt spielen, das ist das, was der Corby vorhin meinte, dieses In-Your-Face, teilweise eklige Hockey, teilweise nach dem Abpfiff noch weiterreden, das ist eigentlich nicht das Schweizer Eishockey, wie wir es von früher kennen. So konnten wir die Schweizer noch so ein bisschen bearbeiten. Mittlerweile, die skaten gut, die sind technisch so gut wie alle anderen auf der Welt und spielen jetzt auch noch Körper und eklig wie wir früher. Und also ich hätte es, da muss ich Rick recht geben, ich hätte mir da, ich sag's sogar, ein bisschen mehr Haltung vom Schweizer Verband gewünscht und den Fischer die Aufgabe beenden lassen.
Der Patrick geht trotzdem. Übrigens, Herr Moder, um das zu Ende zu bringen, der geht mit einer negativen Bilanz gegen Deutschland. Der hat nicht gegen viele Nationen eine negative Bilanz, aber gegen Deutschland.
Ah, Kraft Zahler aus Kassel hat wieder zugeschlagen. Sehr schön. Ja, das glaube ich. Das war doch ein guter Stat. Danke dafür, Basti. Da hast du nochmal ein Smile in die Gesichter der deutschen Fans gerade. Und auch Richtung Moritz Müller bekommen. Sehr gut. Dann haben wir die Schweizer auch so ein bisschen abgefrühstückt. Wir wissen, dass der Druck groß ist. Wir wissen aber auch, dass sie eine große Mannschaft sein können. Die Frage ist, rufen sie es ab in den heimatlichen Gefilden? Ja, dann vielleicht auch nochmal so zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob wir es zerlegen müssen. Obwohl, lass uns doch über Österreich auch noch einen Satz reden. Wenn wir schon bei der Schweiz sind, dann haben wir doch hier den Out-Experten neben uns sitzen. Ja, wir haben jetzt zweimal getestet gegen die Österreicher. Am Ende vielleicht auch kalter Kaffee, wie auch immer. Zwei Siege gab es gegen die Mannschaft. Auch mittlerweile, muss man ganz klar sagen, international, natürlich auch bei der WM durch den Erfolg auch im letzten Jahr, ja, ein bisschen auf einem anderen Niveau, ne? Ja. Also auf einem besseren, logischerweise.
Ja, ja, definitiv. Ja. Also ich habe das viel mit den Österreichern besprochen oder auch diskutiert in meiner Zeit jetzt dort. Und auch immer zu denen gesagt, auch letztes Jahr, wo die im Viertelfinale dann, wo sie ins Viertelfinale gekommen sind, viel Kontakt gehabt und auch immer gesagt, ihr seid so, auch die Geschichten, die dir dann erzählt haben, ihr seid so, wie wir vor 10 Jahren waren oder vor 12 Jahren, 15 Jahren in Deutschland, so eine graue Maus, so, ja, hey, schauen wir mal, ob sie drin bleiben oder ja, vielleicht geht ja was gegen die Großen. Und die haben jetzt auch letztes Jahr den Schritt gemacht ins Viertelfinale und du hast gemerkt, dass jetzt auch sowas kommt, dieser Glaube, wir können auch mit den Großen, haben sie, glaube ich, vor 2 Jahren das Spiel gehabt gegen Kanada, wo sie 5-1 ja, hinten lagen.
Ein Wahnsinnsspiel.
Also ja. Unglaublich. Die haben jetzt auch so ein, langsam entwickeln die so einen Glauben und auch so ein bisschen Selbstverständlichkeit, dass sie mitspielen können und auch gut mitspielen können. Die haben gute Spieler, ich habe es jetzt selber erlebt in der Zeit dort. Da kommt auch jetzt mehr Nachwuchs nach. Wir haben, glaube ich, vorher darüber geredet, dass jetzt ein bisschen Nachwuchs auch nachkommt. Und die Mannschaft, klar, da fehlen jetzt ein paar, wenn ich jetzt bei uns schaue, von Graz, der Lukas Haudum wird ihnen schon wehtun, offensiv, ja, weil es ein sehr dynamischer Spieler ist, der international auch auf jeden Fall die Mannschaft nochmal ein anderes Level heben kann.
Ein Abo-Spieler, der eigentlich immer da war.
Auch, ja, absolut. Und die NHLer natürlich leider abgesagt haben, mit dem Rossi und dem Kasper, glaube ich.
Genau, richtig.
Ja,
Baumgartner fehlt, verletzt,
genau,
ein
also,
wichtiger Spieler aus der Schweiz.
Da tut ihnen schon was weh, aber ich glaube defensiv, die zwei Torhüter, also jetzt vor allem der Kickert und der Tolvanen, die in Salzburg ein sehr gutes Tandem bilden. Defensiv haben sie ein paar gute Leute dabei, die vor allem auch hart spielen können. Mhm. Auch eben dieses, ja, aufopferungsvolle kämpfen können, was sie brauchen werden. Und im Sturm haben sie schon ein paar Spieler. Peter Schneider ist auch international ein guter Spieler, der auch in anderen Ligen schon gespielt hat. Der Paul Huber hat sich bei uns in Graz extrem gut entwickelt. Also wirklich ein großer, starker Schlittschuhläufer, guter Spieler, der dahin geht, wo es wehtut, der sich immer vors Tor stellt, der bei uns in Überzahl auch über 20 Tore geschossen hat in der Saison, in den Playoffs überragend gespielt hat, der ist da dabei und da ist Potenzial da. Klar wird es in erster Linie darum gehen, nicht abzusteigen, glaube ich, bei Österreich, eben wegen den paar Ausfällen, die sie haben, aber die sind auf jeden Fall immer für eine Überraschung gut und die darfst du nicht unterschätzen, weil dann können sie dir auch wehtun. Mhm.
Was hast du mitgenommen, Basti, vielleicht aus den Vorbereitungsspielen, die man natürlich dann nie so vergleichen kann, aber ja, ein paar von den Jungs haben wir natürlich eins zu eins gesehen.
Ein paar Mal gesehen in den Vorbereitungsspielen, ja, fand ich sie echt nicht gut. Mhm. Also einfach Punkt, aber auch da haben viele noch gefehlt. Die haben jetzt einen interessanten Verteidiger noch dazu bekommen, Gregor Bieber, der in Schweden spielt, ist ein ganz junger, 19. Roger Bader hat auch gesagt, es wird auf die ersten Spiele ankommen. Bei uns geht es erstmal dieses Jahr darum, wirklich nicht abzusteigen. Also nicht dieser Traum-Viertelfinale, wie man letztes Jahr gelebt hat, sondern die wissen ihre Mannschaft, glaube ich, schon einzuschätzen und dass da einfach wichtige Kräfte fehlen. Die können die schwer ausgleichen in Österreich. In der Offensive wird echt viel auf den Zwergi ankommen, der halt so, ja, der kreative Freigeist tatsächlich auch sein kann, ja, der auch lange in der Schweiz spielt, nach Biel wechseln wird, auch nach, glaube ich, 8 Jahren in Ambri. Der Kader ist okay für das, was sie gerade haben, aber die haben im Viertelfinale dieses Jahr laut eigener Aussage auch wenig zu tun, aber ich halte es mit dem Korbi gefährlich, können die immer sein. Und es sind halt Derbys, die spielen. Ja. Ich meine, Schweiz, Deutschland, Österreich in einer Gruppe ist eigentlich geil.
Mega.
Ja.
Ja. Ungarn hast du ja auch noch dabei, muss ich dazu sagen. Aber die sind ja auch bei uns in der Liga dabei und ist ja auch die Hälfte von der Mannschaft, spielt ja bei den zwei ungarischen Mannschaften, die wir da dabei haben. Deswegen Ja, ist immer was drin auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall Österreich jetzt mittlerweile auch schon seit 2021 in der Top-Division. Also sie halten sich. Und wir können ja ganz kurz nochmal kleine Side-Info geben, Basti. Nee, wir haben doch mit Roger Bader noch kurz vor dem Spiel gesprochen und dann hatten wir ihn gefragt, ob er uns vielleicht, weil er ja auch dann in der Schweiz wohnt, ist natürlich die meiste Zeit in Österreich, aber immer wieder dann auch in der Nähe von Zürich. Und da habe ich gedacht, Mensch, frage ich nochmal, haben Sie vielleicht einen kleinen Restaurant-Tipp für mich? Also wo es vielleicht ein gutes Restaurant gibt, aber auch gleichzeitig.
Das sind Gespräche, die
das auch gleichzeitig noch günstig. Dann sagt er, na, ich kann dir ein gutes sagen, aber günstig wirst du nicht finden. Ja, da wusste ich Bescheid. Okay, gut. So viel zu
Geldschwere gewesen. Also wirklich, du Pfennigfuchser, hast den armen Mann gefragt vor dem
Spiel. Ich habe eine nette Konversation betrieben, das kennst du doch gar nicht.
Das ist so Wahnsinn. Da ist er wieder nicht reinkommen in die Hosentasche, um das Geld rauszuholen zum Zahlen.
Nur weil du den NATO-Stacheldraht in der Hose hast, da kann ich doch nichts dafür. Ja.
Moderiert eine Eishockeyshow, könnte alles fragen und nutzt die eine Frage für einen privaten Restaurant.
Ist es Wahnsinn, oder? Ist es Wahnsinn.
Ist ja gut. Ja. Kannst dich drauf freuen, da kommen noch mehr Schwachsinn.
Wir ziehen ihn trotzdem mit.
Das ist seine Vorbereitung für Zürich.
Hat.
Wo kann ich denn da billig essen gehen, bitte? Hallo, ich hab Hunger.
Ach Gott.
Was er hat so wenig, wir nehmen ihn trotzdem.
Komm, ich muss da durch. Seit Jahren muss ich durch.
Pack die Banane ein.
Ich hau jetzt auch noch nicht mit drauf.
Hast schon genug. Aber du wolltest eigentlich, oder?
Nee, nee.
Sei doch ehrlich zu mir, du wolltest. Ich hab's gemerkt.
Ich spare mir das jetzt.
Okay, gut.
Alles gut.
Meine Güte, wie mache ich jetzt weiter mit euch?
Komm, ich hol dich mal ganz kurz
zurück.
Ich hol dich mal ganz kurz zurück.
Nee, du holst mich nirgendwo raus.
Ich bleib
da, wo ich bin.
Ich geh zurück zum Sportlichen. Ich sehe es auch so. Also wenn man eigentlich draufschaut, finde ich in der... Du hast drei Kategorien von Gegnern aus deutscher Sicht. Ja, du hast mit Großbritannien und Ungarn, finde ich, zwei Nationen, die musst du schlagen. Mhm. Dann hast du mit Österreich dieses Jahr eine Mannschaft, die vielleicht nicht ganz so stark ist als wie die Jahre zuvor, aber die musst du auch schlagen, wenn du ins Viertelfinale willst. Und Lettland, das ist der Kampf eigentlich fürs Viertelfinale. Das ist auch das, glaube ich, was ihr vorher gesagt habt. Wenn du drauf schaust, da schaust du hin, das sind eigentlich diese vier Spiele, die du gewinnen musst. Dann kommt die Schweiz als Derby dazu. In der Schweiz natürlich, wo du gewinnen möchtest, und vermeintlich die Favoriten von außen ist USA und Finnland. Also ich glaube, das ist so die grobe Einschätzung, mit dem man sich auseinandersetzen muss, wenn man mal drauf schaut auf die Gegner.
Mhm. Gut, auf der anderen Seite, die Amis natürlich auch eine andere Mannschaft als beim Titelgewinn 2025.
Aber wir haben es am Sonntag gesehen, nicht so schlecht.
Nee.
Naja, natürlich willst du die eigentlich am Anfang haben, weil da sind sie meistens nicht eingespielt, weil die kommen ja direkt rüber, genauso wie die Kanadier. Aber es ist natürlich schon so, jetzt kommt Matt Tkachuk noch dazu, der kann auf internationalem Niveau schon schießen, ist auch der Kapitän.
Kann auch unangenehm sein.
Ist definitiv ein unangenehmer Mensch. ist jetzt nicht mein Spielertyp, das muss ich sagen.
Sag das.
Ist ja nicht so schlimm, aber es gibt ja so Spieler wie Barkov, der ist zum Beispiel genau das Gegenteil, würde ich jetzt sagen. Der kann auch hart, der kann auch durchaus an der Grenze sein, aber das ist jetzt so eine Art Spieler, wäre jetzt nicht, wo ich das Trikot kaufen würde davon. Ich würde es keins kaufen, aber jetzt übertriebene Maße. Akzeptiere seine Qualität, weiß auch, dass der die Mannschaft wahrscheinlich sehr speziell führt. Ich glaube auch, dass die Mannschaft insgesamt eine interessante Mannschaft ist, die US-Amerikaner. Für mich sind sie aber dieses Jahr nicht der Top-Favorit.
Nee,
für mich persönlich.
So. Wir haben gerade die Feierbilder ja auch von der WM nochmal gesehen mit diesem Sieg am Endspiel gegen die Schweiz. Im Leidwesen der Schweizer natürlich auch emotional angetrieben durch den frühen Tod von Johnny Gaudreau mit dem Trikot, was sie dann auch bei der Siegerehrung nochmal hergezeigt haben. Also auf jeden Fall sicherlich auch ein spannendes USA-Hockey-Team und dementsprechend freuen wir uns drauf. Der Test war das eine und die Kür, die Pflicht, wie auch immer, kommt dann bei der WM. Freuen wir uns drauf, aber das last but not least, als Paket, wie du es gerade beschrieben hast, Rick, vielleicht so in verschiedenen Kategorien, um die Gegner einzuordnen. Du hast gerade so einen Durchflug gemacht über Ungarn und Großbritannien. Gut, das sind die großen Außenseiter in der Gruppe, wobei ich mich freue auf...
Nein.
Doch, auf Großbritannien.
Ja, Weil
die 2019, kann ich mich mega daran erinnern.
Ich dachte, du kommst wieder mit den Aussprachen der ungarischen Namen.
Ach Gott, das wirst du doch schon wieder gelernt haben in bei, weiß ich nicht, Duolingo oder was es da immer so an Sprach-Apps gibt. Nee, ich kann mich super daran erinnern, Großbritannien 2019 die Klasse gehalten und ich habe selten vorm Stadion mit Fans so eine Party erlebt. Diese 200 oder 300 Fans, die Briten, die da waren, die haben die abgefeiert. Ich glaube, nach einem Sieg gegen Frankreich, glaube ich, im entscheidenden Spiel. Das war sensationell. Also, die haben überhaupt nicht mehr aufgehört und das war für die der maximale Erfolg und ja, dann haben sie sich ein bisschen länger gehalten in der Liga, in der Top-Division. Auch natürlich, weil es 2020 kein Turnier gab und seitdem so ein bisschen rauf und runter im Paternoster.
Liam Kirk ist halt da der Go-To-Guy. War schon WM-Torschützenkönig. Jeder kennt ihn aus Berlin. Auch da wieder über 40 Tore gemacht in der Liga, inklusive Playoffs in diesem Jahr. Das ist der Spieler, auf den es bei denen offensiv definitiv ankommen wird.
Gut. Top-Favorit. Wer ist es für euch?
Ich habe es vorher schon gesagt, deswegen bleibe ich dabei. Es ist für mich Kanada. Wenn du den Kader anschaust, die haben für mich nur ein Fragezeichen, Torhüter vielleicht. Mhm. Aber die Frage ist natürlich mit dieser Offensive, was sie haben und das Powerplay, was sie da stellen können, ob sie den Torhüter so oft brauchen, ist die Frage. Ich freue mich tatsächlich auf Macklin Celebrini, der die Mannschaft als Kapitän anführt. Ich finde, der hat sensationell bei Olympia gespielt. Er hat dieses Spiel, diese Schnelligkeit, diese Auffassungsgabe auf ein Niveau gehoben. Das war, also es war wirklich eine Freude, das im Stadion zu sehen. Das muss ich wirklich sagen. Und auf den bin ich wirklich gespannt, weil ich glaube, der erhebt dieses Turnier auf ein anderes Niveau.
Wir sehen noch ein paar.
Es sind viele gute dabei. Du hast nochmal mit Scheifele einen Spieler mit über 100 Punkten. Du hast Bouchard mit dabei von Edmonton, der die meisten Punkte als Verteidiger gemacht hat. Powerplay, 95 Punkte. O'Reilly, einer, der arbeiten kann. Barzal, Tavares, Villardi. Also das ist schon brutal, also die Mannschaft, die da dieses
Matt
Jahr
Barzal kommt. Barzal ist ein schöner Spieler. Von der Spieler... Von der Art und Weise, wie der spielt, ist einfach schön anzuschauen.
Wer ist ein hässlicher Spieler zum Beispiel? Das war der Antila.
Antila.
Leute, was ist mit euch los?
Hört ja keiner in Finnland.
Nein, natürlich nicht.
Der spielt auch nie.
Antero Mertarant, da kann sein, dass übersetzt.
Das kann natürlich sein. Der ist aber in anderer Funktion.
Der kommentiert live gerade die Eishockey-Show, der Antero. Okay, also auf jeden Fall ein...
War Spaß.
Großer Favorit, echt? Klar. Und sicherlich auch ein bisschen angetrieben nach dieser bitteren Niederlage gegen Team USA bei Olympia. Am Ende ist das natürlich nicht das Selbstverständnis von Team Kanada. So viel können wir auch sagen. Das dann aber in Fribourg. Also die kanadische Eishockey-Nationalmannschaft. Deutschland, wie gesagt, in der Schweiz. So langsam können wir fast schon zum Ende kommen. Ist erstaunlich. Ich gucke mal gerade auf die Uhr.
Favoriten?
Warte mal, ich gucke gerade.
Mo hast du nicht gefragt
auch. Holzi, Mo?
Ich sag ja auch nur, so langsam können wir zum Ende kommen. Wenn du moderieren willst, Rick, übernimm das doch. Ich muss total dringend auf Toilette. Das ist kein Problem.
Ich möchte die Kollegen nur gerne wissen, ob die vielleicht jemand anderen auf dem Zettel haben.
Weißt du, das ist, was man im Englischen unfriendly takeover nennt.
Ja. Lass doch mal die Leute antworten.
Ja. Weißt du, ich bin so oft unzufrieden mit deiner Expertenleistung, aber ich sag's halt nie. Mo, schön, dass du dabei bist als Experte. Ich freue mich ungemein auf den Freitag. Wer ist für dich dein Favorit vielleicht?
Ja, ich gehe mit Rick. Ich finde auch, dass die Kanadier die stärkste Mannschaft stellen. Deswegen würde ich sagen, ist das Spiel gegen die Amerikaner auch ein wichtiges Spiel.
Okay.
Wir wollen natürlich alle ins Viertelfinale, aber als Gruppendritter weiterzukommen, würde natürlich bedeuten, denen wahrscheinlich den Kanadiern aus dem Weg zu gehen. Das wäre dann für das weitere Überleben im Turnier schon essentiell, weil ich auch denke, dass die Kanadier mit Abstand den stärksten Kader vor Ort haben.
Okay, cool. Da sieht man, Mo Müller denkt immer schon voraus, auch taktischer Natur. Hast du
aber vielleicht in Schweden, gell? Der schwedische Kader, da haben wir nicht gesprochen, der ist auch nicht so ohne. Sehr jung, aber wollt sie du?
Ich wollte gerade die Schweden auch mal ins Spiel bringen.
Sehr gut.
Weil die sind ja immer eigentlich bei solchen Turnieren immer gut dabei, speziell in der Vorrunde. Dann so K.O.-Spiele ist ja immer so eine 50-50-Sache dann. Mir gefällt der finnische Kader eigentlich ganz gut, aber ja, Kanada ist... An denen wird's oder an denen muss man sich messen, sage ich mal, wenn du eine Medaille holen willst oder auch speziell Gold. Und dahinter wird es eng. Ich sehe die Schweiz auch relativ weit vorne. Und ja, Schweden, Finnland kommt so danach. Amerikaner, mal schauen, wie sie ins Turnier finden. Bin ich jetzt noch nicht so überzeugt, aber ja, die werden auch eine gute Rolle spielen, klar. Aber ich glaube auch, dass der Weg über Kanada gehen werden muss.
The usual suspects. Mhm.
Ja, die Tschechen weiß ich nicht so dieses Jahr.
Die Tschechen sehen Aber da weißt du auch immer nicht.
Davon. Kommt auch nicht, ist nicht so viel von Nordamerika mit dabei. Muss nicht immer zwingend was heißen, aber ich bin auch.
Ja. Slowakei ist auch immer interessant. Da muss man auch mal schauen, was da kommt. Die haben die letzten Jahre eigentlich auch immer gute Turniere gespielt, egal ob es WM war oder Olympia. Finde ich, haben die immer eine gute Rolle gespielt. Wir finden immer auch gut in Turniere rein und die haben sich auch extrem entwickelt. Ja. Also da kommt auch viel nach.
Jetzt wieder? Ja. Nach dem langen Stillstand?
Absolut. War? Aber die sind wieder beim Nachwuchs da auch sehr, sehr gut unterwegs. Waren jetzt im Finale bei der U18 und glaube ich bei der U20 auch im Halbfinale oder so. Also da kommt auch wieder extrem viel nach und die haben richtig gute junge Spieler, gute Dynamik und können auch dieses Harte spielen. Also eine Überraschung gibt es ja immer, sage ich mal, bei einer WM. Und
hoffentlich ist es Deutschland.
Ja, wäre super, so auf jeden Fall.
Bleiben wir demzufolge erstmal bei unseren 7 Spielen in unserer Gruppe in Zürich. Und apropos Zürich, die deutsche Mannschaft selbstverständlich nach dem Spiel gestern in Mannheim angekommen in der Schweiz. Und wir können auch da natürlich mal auf exklusive Bilder schauen. Das ist die Abfahrt. Dann ging es los von Monheim Richtung Zürich.
Aber hallo,
und am Ende
war auch noch.
Ja gut,
das gesehen.
Gehört dir dazu, ne? Einkleidung. WM-Dress. Guck mal, es wurde gearbeitet natürlich auch auf dem Weg. Dann Ausstieg. Hotel. Check-in.
Die Spannung steigt damit.
Ja, aber zu Bild. Die Frage ist ja auch. Die Frage
kommt
ist ja
Berliner auch, mit dazu. Der Tiffy kann sich jetzt selber hier anschauen.
Guck mal, herzlich willkommen. Na, aber das ist ja ein altes Klischee. Auf der anderen Seite die Frage, vielleicht, Corby, für dich, wie wichtig ist das, dass man sich da wohlfühlt? Es wird immer wieder angesprochen. Ist es ein Punkt? Wo ist das Hotel? Wie wichtig ist diese Auswahl, dass du als Team da auch vielleicht. Ja, funktionierst, mal abseits von dem, was du auf dem Eis machen musst.
Ja, also ich fand es immer extrem wichtig, wie das Ganze drumherum war, so, weil du bei der WM dann doch immer mal ein bisschen Zeit hast, dass du in die Stadt gehst und Sachen auch mal so anschaust. Hotel ist immer ein Faktor, also die Weltmeisterschaften waren eigentlich jetzt, wo ich dabei sein durfte, eigentlich immer ziemlich cool, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse. War ein oder zwei dabei, wo das ganze Setup nicht so geil war. Das hat jetzt weniger mit dem Auswahlverfahren an, sondern einfach mit dem Ganzen drumherum. Das war ein bisschen komisch dann.
Also in der Slowakei, Holz, als wir Roomies waren, das war nächstes Zimmer.
Ja, das sage ich ja nicht, aber die wären immer trotzdem gut.
Aber das ist das, was ich sage. Wenn du das Spiel gegen die Finnen gewinnst, dann ist das Hotel auf einmal ein Stern höher.
Ist tatsächlich so.
Du kommst zurück, dann ist es 5 Sterne.
Ja. Ja, nee, also das stimmt schon. Aber es macht schon ein bisschen was natürlich auch aus, wie es sportlich läuft, klar. Aber ich glaube, dass du in der Schweiz wirst dich da wohlfühlen. Also ist Zürich sowieso eine überragende Stadt. Da hast du natürlich, wenn du da kommst, wird es schwierig, aber die Spieler haben häufig nicht so kurze Arme. Und dann müssen sie halt hier das Münchspiel spielen, wer zahlt. Ja. Aber nee, die finden
das nicht. Also beim Biesel, sind sie spielen, ist ja beim Biesel.
Disst du gerade meine Geldbörse? Oder?
Nee, ich habe nur noch mal drauf zurückgekommen. Ja. Das hat sich jetzt gerade angeboten.
Ja, ich hatte noch gar keine Chance, dich einzuladen. Ich hätte es getan, aber jetzt natürlich nicht mehr, das ist auch klar.
Nee, passt.
Aber vielleicht gibt dir Mama Magenta noch Taschen.
Das ist richtig, genau.
Verdienen, ja. Nee, aber ja, wie gesagt, ich glaube, da wirst du in der Schweiz jetzt keine Probleme haben und macht was und wird helfen. Und ja, wie der Mo gesagt hat, sportlich, wenn es läuft, ist alles ein Stern
höher. Stern höher, ja. Ist ein paar Meter weiter weg, wie man hört. Aber auch da kann man sich sicherlich irgendwann wohlfühlen, wenn es sportlich läuft. Und vielleicht haben die Jungs ja auch schon einen See gefunden, Mo, ne? Wie 23, irgend so ein kaltes Ding.
Soll es geben?
Es soll Wasser geben in der Schweiz.
Ich glaube, das Typ ist ja auch
nicht soll es, ja. Im Zürichsee sitzen die Jungs dann abends.
Der Schatz im Zürichsee.
Ja, also ich glaube, dass...
Was der Goldi, Mo, ich muss kurz einhaken, was der Goldi natürlich jetzt noch nicht weiß, ist, dass der See halt wirklich ein paar Meter weg ist. Aber das hast du jetzt noch nicht überrissen.
Es kommt drauf an,
das wusste ich auch nicht, ja.
Es kommt drauf an, wo du wohnst.
Wir wohnen an der Gold Coast dort.
Ja, okay.
Calador.
Mit Schwerholz für dich.
Ja, nimmt dramatische Züge an.
Ja.
Na gut.
Jede WM ist für ihn schwer. Deswegen macht er auch Fußball-WMs noch, um sich richtig zu schenken.
Das kommt aber erst danach. Ja. Das wird für mich ein Wellnessurlaub nach der Geschichte mit euch. Das
ist auch klar. Unserem Haken. Da bin ich ja gespannt, wie du mit denen, wenn du essen gehst, wie du mit denen essen gehst. Ja.
Wie gut, dass ich in München bin, im Studio, genau. Nun gut, also, dann freuen wir uns auf das, was kommt, machen den Deckel drauf, glaube ich, und können natürlich nochmal unseren Zuschauern vermelden, dass wir am Freitag, dann, wenn es losgeht mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen Finnland um 15.30 Uhr live drauf sind. Aber erstmal vielen lieben Dank, Corby, für deinen Besuch heute. Vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an dem, was kommt, nämlich an deinem neuen Job. Wünschen dir dafür alles Gute, dass du die jungen Deutschen gut beobachtest und im Griff hast und natürlich vor allem, dass es dir Spaß macht. Das ist das Wichtigste. Und Glückwunsch nochmal zum Titel.
Dankeschön, danke.
Corby Holzer und Mo, danke, dass du heute dabei warst. Du kannst ungefähr jetzt nachfühlen, was dich erwarten wird, aber es wird alles und, glaube ich, noch viel besser und noch viel schlimmer. Freu dich drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich im Team und das eben schon am Freitag dann live aus der Schweiz. Danke,
Moritz Müller. Und dann auch richtig hier mit dabei.
Ja, natürlich, live vor Ort, absolut. Danke an euch beide. Auch ihr seid leider dabei. Lässt sich ja jetzt auch nicht mehr verhindern. Ziehen wir es durch in der Art und Weise und vielleicht auch in gewohnter, witziger Art und Weise. Danke euch und dann draußen vielen Dank fürs Zusehen. Und jetzt noch ein kleiner Appetizer für das, was kommt. Deutschland gegen Finnland, der Auftakt bei der Eishockey-WM 2026. Bis dahin.
Endlich geht es los. Die Eishockey-Weltmeisterschaft.
Das Auftaktspiel.
Das ist dann einfach gut.
Deutschland gegen Finnland.
Super! Oh! Für Deutschland!
Am Freitag ab 15.30 Uhr live bei Magenta Sport und Magenta TV.
Live bei Magenta Sport und Magenta TV.